Also erstmal einen schönen guten Abend. Schön hier zu sein in Grünstadt. Ich habe mir schon immer überlegt, warum heißt denn das Grünstadt? Also viele Städte sind noch grün, wenn man reinfährt. Jetzt mal außer München, da sieht man viele Klötze und so. Aber Grünstadt, da wirklich, wir haben ja alles grün. Also ich habe mir gedacht, ich fühle mich richtig gut in Grünstadt, okay? Also ich denke mir manchmal, wenn ich an der Ampel stehe, wäre es doch wieder Grünstadt, okay? Aber naja, das ist jetzt ein schlechter Witz gewesen. Da wenigstens um zwei gelacht, danke, okay. Ich finde es toll. Ich denke, ich kannte noch nie Grünstadt. Und so ein netter Name. Und heute freut es mich, dass ich da bin. Und danke, dass ihr gekommen seid. Ja, ich sag mal im Vorhinein, ich bin viel unterwegs. Ich komme gerade aus Graz, aus Österreich. Ich war gerade mit einem, euer Pastor hier kommt aus Wien, also ich habe mit ihm auch gerade unterhalten. Ich bin oft auch in Hamburg, in Zürich und großen Städten, hätte ich beinahe gesagt, und jetzt heute in Grünstadt. Ist doch schon mal was, okay? Man darf nie tief stapeln, man muss immer so richtig wissen, wie groß es ist. Wie viele Einwohner hat eigentlich Grünstadt, Entschuldigung, ungefähr? Doch so viel, ja, Wahnsinn, Entschuldigung. Da muss ich ein bisschen rumschauen, okay? Ja, ich bin was vom Hotel hierher gefahren. Ich bin oft in der Gegend, auch in der Pfalz. Ich habe in Landau gesprochen und oft in Baden-Württemberg. Das ist eine schwierige Sache, Baden-Württemberg. Ich erzähle das jetzt so vom Anfang. Ich war in einer Zeltkirche und da war meine Assistentin, die Ilona, war auch dabei. Und die war in Stutensee, das war also in Baden, okay? Und die Zeltkirche kam zu der Kirche, also das gehört irgendwie zur Landeskirche von Württemberg. Und da sagte der, wir sind hier im Ausland, okay? In Baden. Wir sind im Ausland. Und dann habe ich gedacht, also das ist ja wie bei den Bayern und den Schwaben, hätte ich gedacht, okay? Ich bin ja Münchner. Aber ich habe irgendwie Baden-Württemberger und auch Pfälzer und die ganze Ecke, also alles, was die A8 westwärts ist, sage ich mal so, habe ich eigentlich lieb gewonnen. Ich verstehe mich mit den Menschen gut, das sind humorvolle Menschen, es sind Menschen mit Herz und es ist schön einfach bei euch zu sein. So weit ist es ja gar nicht weg von München, oder ich komme aus Fürstenfeldbruck genau, ist genau in der Mitte zwischen Augsburg und München. Und was euch heute erwartet, außer die tolle Musik von Markus, ich habe Markus kennengelernt, das erste Mal im Kongress christlicher Führungskräfte in Karlsruhe. Und dann hat er gesagt, hör doch mal meine Musik. Und dann war die in der Begrüßungstüte, die da jeder bekommen hat. Wir hatten einen Stand dort, also waren Aussteller und darum bekamen wir keine Begrüßungstüte. Und dann hat er gesagt, da muss meine CD drin sein. Und die habe ich im Auto gehört und ich mache jetzt keine Werbung für seine CD. Ich habe es umsonst bekommen und ich habe die gehört rauf und runter. Und manchmal kann der Stau auf der A8 lang sein, okay? Also mir das so richtig fetzige Lobpreismusik, das er heute spielt, finde ich echt toll. Ja, jetzt zu meiner Geschichte. Ich habe nicht so viel Zeit, euch in zwei Blöcken meine ganze Lebensgeschichte zu erzählen. Es könnten auch viele Menschen hier stehen. Jeder hat eine Lebensgeschichte. Irgendwo hat man immer irgendwo etwas zu erzählen, was man im Leben erlebt hat. Die Jüngeren vielleicht auch schon ein bisschen was. Aber je älter du wirst, desto mehr erlebt man eigentlich an kuriosen Dingen, aber auch an, ich sag mal, eigentlich auch an Dingen, die einen vielleicht sogar etwas verändern. Ich habe festgestellt, erst vor kurzem, ich möchte gleich anfangen, ich wohne alleine in einem Haus meiner Eltern. Das haben mir meine Eltern geschenkt, vermacht, es ist schuldenfrei, sonst könnte ich es gar nicht bewohnen, mit einem großen Garten. Und ich habe von einem Notfall gehört, dass eine Mutter mit ihrem achtjährigen Sohn in psychischer Krise war, ich will das gar nicht ausmalen, ich möchte auch da über die Geschichte nichts erzählen. Und jetzt habe ich gesagt, die nehmen wir doch einfach bei uns auf. Ich kannte die Frau, also junge Frau, 40, also schon, ja, also die Frau nehmen wir auf, habe ich gesagt, und mit ihrem Kind. Und jetzt hatte ich seit 2 Wochen eine Frau mit einem 8-jährigen Kind bei mir in einer abgeschlossenen Wohnung in meinem Haus wohnen. Und das ist eine Herausforderung. Ich habe keine Kinder, muss ich dazu sagen. Ich hätte vielleicht gern welche. Jetzt würde ich mir es noch überlegen mit einem 8-jährigen Sohn. Und ja, das ist echt eine Herausforderung. Ich muss wirklich sagen, ich bewundere jeden und auch junge Kinder. Und seid bloß brav, okay, zu euren Eltern. Die lieben euch. Ich habe, glaube ich, den verzogensten Fratzen, Entschuldigung, glaube ich, bei mir einziehen lassen. Aber trotzdem, es sind junge Leute. Wir waren auch nicht anders. Und ich habe gedacht, der irgendwie ähnelt er mir. Und in manchen Dingen habe ich mich heute auch noch nicht geändert, okay? Nach dem Motto, Frechheit siegt. Aber ich wollte es eigentlich nur so sagen, so als Entree, als Eingang, dass ich ja auch jetzt freue, dass ich ein bisschen unterwegs bin, damit ich mich ein bisschen erholen kann von meinem neuen Zuwachs. Okay? Ja, jetzt komme ich jetzt der dritte Anlauf. In meinem ersten Teil erzähle ich euch kurz, was mein Leben bis zu meinem 50. Lebensjahr war. Das heißt also, da ging es um Abenteuer, da ging es um wilde Geschichten, wie ich in den Rollstuhl kam, aber auch, und jetzt stelle ich gerade fest, wir haben vergessen, den Video abzuspielen, den spielen wir aber vom zweiten Teil dann, würde ich sagen, noch rein. Da läuft ein Video und der würde mir eigentlich viel helfen, meine Dinge kürzer zu nehmen, aber wir spielen ihn hernach, okay? Das heißt also, in meinem ersten Teil bis zu meinem 50. Lebensjahr und dann geht's weiter. Im zweiten Teil erzähle ich, wie sich mein Leben komplett geändert hat. Und diese Änderung, und jetzt kommt's, die war nicht von mir. Und diese Änderung hätte ich nie für möglich gehalten. Menschen können sich schwer ändern. Je älter du wirst, ich glaube, das brauchen wir nicht erzählen, desto schwieriger ändert man sich. Man hat zwar den Willen, sich zu ändern, aber wie das so in der Praxis aussieht, wissen auch manche. Und bei mir ist ja nicht anders. Und deshalb will ich erzählen, dass ich eine Änderung vollzogen habe, die ich vollkommen als unmöglich ansehe, wenn es ich selbst gemacht hätte. Und ich kann im Nachhinein sagen, und das müsst ihr euch selber den Eindruck verschaffen, ich will da gar nichts sagen, wie das eben tatsächlich passieren kann, dass sich für Menschen komplett alles ändert. Das ist wie, ich könnte es jetzt mal ganz schlimm sagen, wie eine Gehirnwäsche eigentlich. Ich sehe die Welt, ich sehe die Menschen und ich sehe meine Einstellung zu den Menschen komplett anders. Und um das vorwegzunehmen, es steht in der Bibel, ich bin also kein besonderer Bibelkenner, muss ich dazu sagen, bis zu meinem 50. Lebensjahr kannte ich sie gar nicht. Und da steht drinnen, dass Gott das harte Herz aus dem Menschen rausgenommen hat, das steinerne Herz, und hat ein fleischernes Herz eingesetzt, ein weiches Herz. Und das könnte man sagen, wenn man es in einem Satz sagen will, das ist mir passiert. Und ich habe diese Herzoperation gar nicht vorgenommen. Es war auch kein, wie ist der Herzspezialist, Banar, irgendwie anwesend oder anderweitig. Das ist eine geistige Änderung. Und wie sich das Herz da ändern kann, diese spannende Geschichte, die möchte ich euch gern mit nach Hause oder mitgeben heute, was euch heute erwartet. Also im ersten Teil, ich beginne gleich, ich bin aufgewachsen, ich bin 1955 geboren, in Fürstenfeldbruck eben. Mein Vater, der war Kriminalkommissar. Das ist schon eine gute Voraussetzung, wenn man später mal ins Gefängnis kommt. Der arme Papa. Und die Mama war OP-Schwester, also Operationsschwester. Und es war alles so normal, dass es schon wieder langweilig sein könnte. Wir haben alles gehabt, so ein Einfamilienhaus mit Garten und mit, also so alles ganz normal. Bloß eins hat man nicht, wir hatten keine Gartenzwerge. Also vielleicht hat das irgendeine psychische Auswirkung gehabt, ich weiß es nicht. Okay, keine Gartenzwerge. Und das erste Erlebnis war, dass mein Vater mit 50 Jahren einen Herzinfarkt bekommen hat. Und ich frage mich heute noch, wie man als Beamter einen Herzinfarkt bekommen kann. Also berechtigte Frage. Also ich weiß, es sitzen immer Beamte in meinem Vortrag, aber ich will jetzt nicht das Beamtentum irgendwie beleidigen. Außerdem habt jetzt ihr gelacht und nicht ich. Also muss man schon festhalten. Und zum Zweiten, ich will auf einen Punkt raus. Er ist dann pensioniert worden, mein Papa. Und dann, wie er pensioniert war, hat er sich selbstständig gemacht als Handelsvertreter. Und da musste auch der Sohn helfen, wie er mal wieder ein gesundheitliches Problem hatte. Und ich war damals 16 Jahre alt und der Papa als Handelsvertreter hauptsächlich Waren ausgefahren und ich war 16, hat keinen Führerschein. Und diesem Umstand konnte ich verdanken, dass ich mit 16 mit einer Zusatzprüfung beim Münchner TÜV, beim Technischen Überwachungsverein, den Führerschein machen konnte. Und ich spreche oft vor junge Leute. Die jungen Leute würden sagen, Ausdruck, das war eine geile Sache. Nach der Schule habe ich dem Papa geholfen und am Abend bin ich in die ersten Diskotheken gefahren. Manche können sich nur erinnern, vielleicht hier, die hier sitzen, das waren so schwarze Scheiben mit einem Loch in der Mitte. Langspielplatten oder Schallplatten, heute gar nicht mehr vergleichbar oder selten zu finden. Die hat man damals auf einen Teller gelegt, hat sie gedreht und da war volle Musik. Und die ersten Diskotheken waren so die Landdiskotheken. Jeder Gasthof hat unter der Woche oder wie auch immer so einen Tanzabend gemacht. Und da ist der Josef Müller am Abend immer hingefahren. Und eines Abends bin ich Ende Juli 73 von Landsberg, von einer Diskothek namens Here Club oder Upperside, haben da zwei Namen gehabt, nach Hause gefahren und bin eingeschlafen. So ein Sekundenschlaf. Und hatte mangels Fahrpraxis, es war regennass, mangels Fahrpraxis hatte ich das Auto irgendwie nicht in den Griff. Es kam von der Fahrbahn ab, die Polizei hat berechnet, es hat sich 6-mal überschlagen und ist, bei uns sagt man in Bayern, im Holz, also im Wald liegen geblieben, so einer Waldschneise. Und ich glaube, das war das erste Wunder in meinem Leben, dass nach 4 Stunden, es war also Sonntagmorgen um 2, dass nach 4 Stunden in der Früh ein Autofahrer vorbeigefahren ist und hat da in die Waldschneise reingestaut, statt auf die Straße. Und zwar dort ein Auto liegen. Und hätte es wahrscheinlich nicht überlebt. Also länger hätte ich da nicht liegen können da drin. Er hat die Polizei angerufen, die kam mit Krankenwagen, mit Feuerwehr, mit allem, haben mich rausgeschnitten aus dem Auto. Und ich kam ins Kreiskrankenhaus in Fürstenfeldbruck. Die haben wirklich um mein Leben gekämpft. Ich habe nichts mitbekommen, ich war bewusstlos, ich kann mich auch nicht erinnern an die Zeit. Und ich hatte alles gebrochen, was man so brechen kann. Und hatte allerdings eine Rückenmarksverletzung. Und die konnte man damals, 1973, nicht adäquat in den Kreiskrankenhäusern behandeln. Und das hat folgenden Umstand gehabt, dass ich in ein Spezialkrankenhaus kam. Ein Bundeswehrhelikopter, aus Landsberg, Peiting, hat mich vom Kreiskrankenhaus Fürstenfeldbruck in die nächste Spezialklinik, heute sind die überall flächendeckend, aber die nächste war für uns vielleicht gar nicht so weit weg von euch, nämlich in die orthopädische Universitätsklinik Heidelberg-Schlierbach am Neckar gebracht. Und das war mein erster Helikopterflug und leider habe ich nichts mitbekommen davon, schade, weil die haben mich ins Koma gesetzt, also haben mich da also künstlich da eingeschläfert so ungefähr. Und also nicht ganz, das habe ich noch nie gesagt, eingeschläfert, aber ja, es ist ein Live-Vortrag. Also auf jeden Fall bin ich dann wieder aufgewacht in der Intensivstation. Und Sie müssen sich so vorstellen, ich liege da also und das Erste, was ich sah, wie ich die Augen aufmachte, sah ich mir gegenüber einen weißen Kittel. Und in dem Kittel, da war ein Professor drinnen. Und der Professor, der hat zu mir gesagt, das weiß ich noch wie heute, Herr Müller, Sie hatten einen Autounfall und werden Sie schon mitbekommen haben und haben eine Rückenmarksverletzung, eine Querschnittlähmung und werden den Rest ihres Lebens im Rollstuhl verbringen. Wünsche Ihnen einen schönen Tag, auf Wiedersehen. Ja, also, wie soll man sagen, psychologische Rehabilitation im Schnelldurchlauf, okay? Also der hat nicht viel gelernt, der hat nicht viel Ausbildung brauchen müssen, um das so rüberzubringen. Ich habe zuerst gemeint, also der kann gar nicht mich meinen, weil also querschnittgelähmt, da stellt man sich etwas Fürchterliches vor. Schaue ich da, wer liegt denn da noch? Und ich war der Einzige, okay? Und dann hatte ich schnell festgestellt, dass der mich meint. Und wenn man so eine, ich nenne es einfach mal so eine Hiobsbotschaft, aus nichts bekommt, dann haut es einem schon ein bisschen, ich sag mal, aus der Spur. Ich meine, so schwarze Löcher, wie man das nennt, die gibt es ja überall im Leben. Es war sogar schon 2 Jahre vorher, dass mir das passiert ist, dass ich in ein schwarzes Loch gefallen bin und habe nicht mehr gewusst, wie es weitergeht. Die Geschichte ist ganz einfach. Ich war in Österreich mit 15 Jahren im Urlaub am Wörthersee in Villach, dort unten. Und ich habe da ein Mädel kennengelernt, die war aus Hamburg, eine Blondine, die war so 14, 3 Viertel, okay, ungefähr. Und diese Blondine, die habe ich mir verknallt. Da war es allerdings noch viel sittsamer wie heute. Mit 14, 3 Viertel und 15, da hat man so geschmust und so ganz vorsichtig so sich angenähert. Heute, ja, wie auch immer. Also auf jeden Fall, der Urlaub ist irgendwann einmal aus. Und sie nach Hamburg und ich zurück nach München. Und wir haben uns jeden Tag, wir waren ja verliebt ohne Ende, und wir haben uns jeden Tag Briefe geschrieben. Kannst du es vorstellen, okay? Und ich bin jeden Tag dem Briefträger entgegen und habe gesagt, tu den Brief her, schnell. Und der hat mir gleich entgegengehalten, weil ich habe einmal schon sein Briefumhänger da ausgeleert, okay? Also auf jeden Fall kam nach 4 Wochen ein Brief von meiner angebeteten, geliebten 14-3-Vierteljährigen aus Hamburg. Und da stand drin, lieber Josef, du musst schon verstehen, dass ich mein Taschengeld lieber für Kosmetik als für Porto ausgebe. Hat die Schluss gemacht wegen Briefporto mit mir. Also ich muss dazu sagen, ganz höflich, seitdem habe ich ein gestörtes Verhältnis zur Deutschen Bundespost. Das hat sich ein bisschen gelegt zwischenzeitlich, weil ich bin auch älter geworden, aber trotzdem, vergessen ist es nie. Jetzt bin ich wirklich eins am schwarzen Loch. Ich wollte mir, glaube ich, das Leben sogar nehmen. Und ich habe mir so Zukunft vorgestellt und wie auch immer. Ich habe den Dialekt schon halb gelernt gehabt. Oh mein, also Menschen können ja verrückt sein. Also das war so mein erstes schwarzes Loch. Und das nächste war eben dort in dieser Klinik. Wir haben alle schwarze Löcher. Überlegen Sie mal, eine Prüfung wird nicht bestanden. Du hast das jetzt im Griff und kriegst eine 6 oder kriegst eine ungenügend oder wie auch immer. Oder du verlierst mal deinen Job, du wirst gemobbt, Menschen finden keinen Job oder kriegen eine Absage nach vielen Bewerbungen. Das sind alles schwarze Löcher. Vielleicht ist es auch mal so, dass jemand Krebs hat oder eine Krankheit, also nicht du selber, sondern jemand, den du kennst. Die Eltern sterben irgendwann, das sind alles Dinge. Von heute auf morgen, es scheint die Sonne und von einer Sekunde auf die andere ist man irgendwie so in einem Ding drin. Aber, und jetzt kommt's, bin da nicht drin liegen geblieben, weil viele bleiben auch drin liegen. Und die anderen sagen, oh, der Arme oder die Arme und wie auch immer. Ich habe gesagt, jetzt erst recht. Das ist eine Herausforderung. Ich darf da nicht da hinten, nimmt einer bis mit der Kamera auf. Ich merke schon, der wird immer nervös, wenn ich diesen Lichtkegel hier verlasse. Ich bin eigentlich ungewohnt, dass ich an einer Stelle stehe. Das kann ich gar nicht, aber heute werde ich es mal versuchen da hinten. Aber gut. Weiter in der Geschichte. Das heißt, ich habe gesagt, jetzt erst recht. Mal schauen. Ich wusste gar nicht, was das Leben im Rollstuhl bedeutet. Und man kannte damals, ich habe mir gesagt, was kann man denn überhaupt im Rollstuhl? Bogenschießen, schwimmen, ein paar Sachen. Ja, dann habe ich mir das einfach mal angesehen. Ganz unbedarft. Vielleicht geht es Ihnen genauso. Sie können sich das nicht vorstellen. Aber mir war es schon 45 Jahre und mehr her. Und ich habe damals gesagt, man konnte einiges tun. Heute kann man alles. Ich habe einen Bungee-Jumping-Sprung gemacht im Rollstuhl. Die Leute fragen immer, wo war denn der Rollstuhl? Also der war unten, okay? Muss ich dazu sagen. Es gibt heute Skibob, also ich habe selber mal das versucht, wo man mit so einem Skibob die Berge runtersaust. Da gibt es in Österreich spezielle Skischulen sogar für Rollstuhlfahrer. Ich habe eine Pilotenlizenz gemacht, also eine Private Pilot License. In Deutschland konnte ich die nicht machen. Da war es nicht möglich wegen den Köpfen der Genehmigungen. In Amerika gibt es ganze Clubs von rollstuhlfahrenden Piloten. Sogar einen Helikopterschein konnte man machen. Also überhaupt kein Thema. Und Wasserski geht genauso. Da ist halt nicht, sind halt nicht Skis, sondern es ist so ein Teller, auf dem man da drauf sitzt. Also es ist alles, fast alles ist möglich heute. Man muss es nur machen. Okay, gut. Also ich habe praktisch dann meine Ausbildung gemacht, wurde dann Studium Steuerberater und hatte die erste Steuerkanzlei im Haus meiner Eltern, dann das zweite in Starnberg, kurz vor München, in der Münchner Innenstadt, kurz vom also Marienplatz Nähe und dann die vierte war in Wittenberg, zwischen Leipzig und Berlin, also das ist genau in der Lutherstadt Wittenberg. Und hatte 50 Mitarbeiter, 4 Büros und war eigentlich recht fleißig. Sage ich mal so, also für mich, ich war rund um die Uhr beschäftigt und habe halt so meine Arbeit gemacht, was jeder andere auch gemacht hätte. Das ist nichts Besonderes. Und das hat mir gut gefallen, hatte eine nette Freundin namens Christel, die kommt dann auch in dem Film kurz, die spricht sehr bayerisch, muss ich dazu sagen, aber ihr werdet das verstehen, und hatte ein schickes Auto und ein kleines Haus, gemietet natürlich, in Badolino am Gardasee in Italien. Und schon ein kleines Holzboot am Gardasee. Und das war so meine Welt. Ich hätte eigentlich zufrieden sein können. Und jetzt ist das Problem. Wenn man alles hat, was man so im Leben sich erträumt, man ist nie zufrieden. Es geht immer weiter. Es ist beim iPhone, bei allem ist es so, du musst ein neues iPhone, du musst ein neues Android oder wie das heißt, haben oder neu, beginnt mit dem Fahrrad, dann ist Moped, dann das Auto, dann wenn die Familie kommt, ein langes Auto, dann kommt mit 50 vielleicht die Midlife Crisis, dann kommt die Harley und die Freundin oder nicht, hoffentlich nicht, okay. Also auf jeden Fall, das Ding, es geht immer weiter im Leben. Es ist gut für die Marktwirtschaft, aber ob das gut ist, wenn man nicht zufrieden ist, ist die andere Sache. Ich habe gelebt damals nach einem Slogan, der könnte von mir sein. Der ist aber nicht von mir, aber könnte von mir sein. Gier frisst Hirn. Gier frisst Hirn. Ich war so gierig, immer mehr Geld, immer mehr. Ich hatte Mandanten, die hatten über 100 Millionen an Vermögen, Erbengemeinschaften. Und da habe ich gesehen, was Geld eigentlich ist und was sie die leisten können. Und ich war so ein kleiner Wurstler da, Entschuldigung, also halt ein kleiner Freiberufler. Und da habe ich gedacht, wow, und wir machen Urlaube und alles. Ja, Müller, klein Lieschen Müller greift nach der großen Welt. Und ich wollte richtig reich werden. Und dann kam ein Umstand mir zugute. Und zwar mir zugute, ich habe einen Bruce kennengelernt. Ich kann Ihnen die Bruce-Geschichte kann ich Ihnen jetzt nicht erzählen. Das sind 3, 4 Kapitel in meinem Buch, das heißt Millionenspiel 1 bis 4. Aber ich will es kurz erzählen. Bruce war ein reicher junger Mann, nein, der war gar nicht so reich, seine Eltern waren reich. Der war 26 oder bis 28 Jahre alt, so ungefähr in dem Dreh. Und der lebte mit den Eltern in Miami, Florida, in USA. Die Eltern hatten dort eine Marina, eine Werft, eine Bootswerft am Intracoastal, fast am Ozean und dort am Atlantik. Und die hatten so 80, 100 Mitarbeiter, so ein mittelständischer Betrieb. Und die Eltern wollten aus steuerlichen Gründen dem Sohn die Erbschaft vorweg auszahlen. Und ich sollte, das war meine Aufgabe, wie ich kennengelernt habe, das ist jetzt gar ganz unwichtig, lustigerweise auch beim Freund in Heidelberg, aber trotzdem, ich sollte das Geld, das war seine Bitte oder Meinung, möchte er nicht in Amerika anlegen, sondern in Deutschland. Vielleicht zum Risiko streuen, wie auch immer. Und ich sollte ihm helfen dabei. Man hat mir erzählt, dass das Geld dann, ich bin rübergeflogen, habe das alles angesehen, weil damals gab es ja diesen Straßenfeger vor Denver und Dallas. Vielleicht haben dich manche gesehen im Fernsehen, Miami Vice. Kennt das jemand, ja? Und da ging es ja nicht so ganz koscher zu mit dem farbigen und dem weißen Polizisten und so, mit dem Tubbs und Dink Johnson hieß er. Auf jeden Fall, da ging es nicht so ganz sauber zu und ich konnte mir Steuerberater nichts leisten. Dass ich da irgendwas mache, Miami, also schon das Wort, und Geld und wie auch immer. Also habe ich mir das angesehen und die Eltern haben gesagt, sie finden es toll, dass ich ihrem Sohn helfe, dass er die Erbschaft da in Deutschland einsetzt und vermehrt. Und ja, und nur bei der Frage, wie das, da haben sie mir nur erzählt, das habe ich vergessen, da haben sie mir erzählt, dass das Geld nicht aus der Werft sei, sondern aus dem Spielcasino, wo sie beteiligt sind. Und deshalb ist das Geld in Bar zur Verfügung, in Cash. Und ich habe mir gedacht, die werden das schon irgendwie rüberbringen mit so Security, also so Sicherheitstransporte oder so Panzer, gepanzerten Fahrzeugen. Bloß bei meiner Frage, bei dem Besuch, wie das Geld jetzt von Miami, das Bargeld nach München käme, da haben die alle mich angeschaut. Und ich habe da keine Erfahrung. Ich muss allerdings eins sagen, ich habe jeden Abend, am Sonntagabend immer, so 20 nach 8, Viertel nach 8, im ARD immer Tatort angeschaut, 20 Jahre lang. Aber da kam das nicht vor. Vielleicht war ich da krank oder es wäre vielleicht eine gute Idee, vielleicht treffe ich mal einen Tatort-Drehbuchschreiber, vielleicht wäre eine gute Geschichte. Aber, und ich wusste das nicht, aber ich habe mal gedacht, einfache Methoden halt im Koffer, oder? Also ich meine, wo sonst irgendwie? Da bin ich nach München zurückgeflogen, habe ich beim deutschen Zoll erkundigt, also Hauptzollamt München West und beim amerikanischen Konsulat in der Königinstraße. Und meine Frage war überall gleich. muss ich, oder das war meine erste Frage, wenn ich Bargeld ausführe aus Amerika und in Deutschland einführe, muss ich das anmelden, deklarieren? Weil so Fragen wie, ist das Geld versteuert oder wem gehört das? Ah, Spielcasino und was und wie und was. Das war nicht meine Aufgabe, ich sollte sie nur anlegen. Beide Beamten, also des amerikanischen Staates und des deutschen Staates, also bayerischen Hauptzollamt München-West, haben mir gesagt, 1989, sie können aus Amerika Geld bar ausführen, so viel sie wollen. Nur beim Einführen müssen sie es ab 9.500 Dollar angeben beim Zoll. Und in Deutschland konnte ich es einführen ohne Probleme. Ab und zu werde ich gefragt in meinen Vorträgen, ich sage es Ihnen gleich, Sie brauchen mich danach nicht fragen, heute geht es nicht mehr, okay? Also nur, dass Sie, also keine, heute gibt es Geldwäschegesetze, heute gibt es, alles ist durch Röntgen und durchleuchtet und du darfst nur ein bisschen was mitnehmen. Also unbegrenzt Bargeld ist völlig unmöglich heute. 89 war es möglich. Also bin ich erst einmal in der Münchner Fußgängerzone in ein Koffergeschäft gegangen und habe mir mal 5 große Hartschalenkoffer gekauft. In bester Erwartung. Und bin dann übergeflogen. An einem Freitag rüber, Sonntagabend zurück. Ich will es wirklich kurz machen. Das erste Problem, in einem Koffer hatte ich natürlich meine Wäsche fürs Wochenende. Und 4 waren leer in Erwartung der Dinge. Das erste Problem hatte ich schon bei der Lufthansa in München am Flughafen, weil mit den leeren Koffern, da fragt mich die Dame beim Einchecken, ob es denn in Amerika keine Koffer gäbe. Weil ich da mit 4 leeren Koffern rüber bin. Mir war das so peinlich, ich weiß gar nicht, was ich erzählt habe. Bin dann also rüber. Und jetzt will ich einen großen Sprung machen. Lesen Sie es oder lassen Sie es noch vorlesen oder hören Sie es im Hörbuch, es ist egal. Da waren lustige 3 Tage, um es kurz zu machen. Sonntagabend war ich mit 4 vollen Geldkoffern, trat ich die Heimreise an. Sie wissen jetzt genauso wenig wie ich wusste, was in so einen Koffer reinpasst. Nämlich an 50er und 100ern passt in einen so einen Koffer 1 Million. Und ich hatte 4 Millionen hier im Koffer. Und ich sage Ihnen gleich, ich bin dafür vollkommen ungeeignet. Ich habe geschwitzt vom ersten Moment bis zum letzten. Ja, wissen Sie, stellen Sie sich das mal vor, Sie haben, vorstellen ist ja gar nicht so schlimm, aber wenn Sie es an sich haben, 4 Millionen und nur die Wäsche. Und ich muss Ihnen sagen, die anderen wissen ja nicht, was da drin ist, aber ich habe es gewusst, okay? Und Sie brauchen da nicht lang nachlenken oder einen Film anschauen. In Amerika werden wegen wesentlich weniger Menschen die Menschen umgebracht, okay? Und ich hatte echt Angst um mein Leben, dass wenn es einer, ich habe da nur so eine Vision gehabt, ich stehe da oben an der Rolltreppe und ein Koffer fliegt da runter und geht auf. Im Flughafen und die Leute stürzen sie drauf und ich wäre verhaftet, okay? Also, es ist nichts passiert. Aber ich bin dann zurück nach München, nichts ist passiert bei Gott. Und dann bin ich an einer Münchner Großbank am Promenadeplatz, das ist dort, wo der Bayerische Hof ist, da sind alle deutschen Großbanken. Ich möchte den Namen gar nicht nennen, weil es könnte jede sein. Außerdem heißt sie heute nicht so. Es ist also nicht die Deutsche Bank und die Hypo Vereinsbank ist auch nicht, also andere Bank. Und die haben gesagt, ich kann natürlich nicht durch die Schalterhalle mit den Koffern kommen. Ja, wie gesagt, mit den Koffern und so. Dann haben die gesagt, ich soll, weil die ältere Dame, die da ihre Rente abhebt, hat einer gesagt, der Prokurist, die wird sich dann bloß unnötig Gedanken machen, was in den Koffern wäre. Also bin ich, haben die zu mir gesagt, wir machen Ihnen folgenden Vorschlag, kommen Sie doch nach Schalterschluss, fahren Sie um die Bank rum, hinten an der Edtstraße vorbei, da ist direkt das Polizeipräsidium. Und es ist wie so in einem Münchner Film, so von früher, von Baby Schimmerlos oder so. Und dann machen wir hinten die Schranken auf und dann holen wir das Geld, also in den Hintergrundeingang der Bank. Ich wurde nie belangt, ich habe nichts Kriminelles gemacht, das hatte ich schon gesagt. Aber das, wie die Bank mich da reingelotst hat, da hätte man schon überlegen müssen, ob das, also das sind ja Methoden. Also wie gesagt, es war nichts Ding, aber um es kurz zu machen, es war nicht die ganze Erbschaft, ich habe weiter schwitzen müssen. Wenn ich heute einen Kontoauszug hätte, dann würde ich jetzt stoppen. Ich bin insgesamt 10-mal rübergeflogen, alle 14 Tage. Und habe insgesamt dann 40 Millionen auf meinem Girokonto gehabt. 40 Millionen! Wissen Sie, ich war da, vielleicht kein kleiner, aber mittlerer Steuerberater. Sowas bei 4 Millionen habe ich schon geschaut. Aber können Sie sich vorstellen, man sind ja nur Nuller auf den Kontoauszügen, also vorne eine 4, aber das, ich, wissen Sie, ihr, es gibt so einen österreichischen Song, der heißt Zwick mich, meine Traum, also Zwick mich, ich glaube, ich träume. Also ungefähr bin ich mir vorgekommen. Ich habe gemeint, ich bin ein Märchen, ich wache jetzt auf. Ich meine, das Geld hat ja nicht mir gehört, aber es war unter meinem Namen festgelegt. Josef Müller, 40 Millionen. Und jetzt, warum ich das Ganze jetzt so ausführlich erzähle. Ich bin damals durch die Schalterhalle meiner Großbank gegangen und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe etwas beobachtet. Die Menschen haben mir in meiner Bank dreimal einen Kaffee angeboten. Früher hat mir kein Mensch in meiner Bank einen Kaffee angeboten. Die Leute haben alle so, wissen Sie, devot, so ein bisschen ehrfürchtig mich angeschaut, die Bankangestellten. Die wussten alle, dass ich die Kohle auf dem Konto hatte, auf dem Girokonto. Und ich habe mir folgende Frage gestellt. Ich habe mich doch nicht geändert als Josef Müller. Ich bin doch immer derselbe geblieben. Aber mein Kontostand hat sich geändert. Wir wissen alle, dass Geld Leute macht und wir wissen das alle. Aber wenn du das selber so erlebst, verstehst du, wie du da auf einmal hochgehoben wirst. Ich will es kurz machen. Wir haben spekuliert an der Börse. Ich habe dieselben Geschäfte gemacht wie Uli Hoeneß. Forex, Foreign Exchange. Damals war es übrigens steuerfrei. Deshalb hatte ich keine Probleme und auch nicht in der Schweizer Bank, sondern in München. Und wir haben Millionen verdient mit einem Hebelwirkung, wenn Sie da auskennen, auf hohem Risiko. Ich habe dem Bruce jeden Monat einen Anteil gegeben, das war fest ausgemacht und den Rest habe ich mir behalten. Und es war mehr als 1 Million pro Monat steuerfrei. Das ist unglaublich. Mal waren es sogar 2 oder 3. Und ich sage Ihnen, das ist wie, man kann sich das gar nicht, es ist alles wahr. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Es passiert auch nicht bei jedem. Also ich habe noch keinen getroffen. Aber ich muss wirklich sagen, es war halt so. Aber ich will Ihnen die Auswirkungen davon erzählen. Und zwar, dann hat sich natürlich mein Leben komplett geändert. Ich habe meine Steuerkanzlei vernachlässigt. Leider war Dummheit. Ich hatte noch mehrere Firmen, die habe ich auch vernachlässigt. Ich war nur auf das Geldgeschäft. Ich habe mir Autos gekauft. Ich bin ein Autoliebhaber. Was jetzt folgt, und deshalb spreche ich oft in 7. und 8. Klassen. Ich spreche vor 13, 14, 15-Jährigen. Ich spreche in Konfi-Camps. Und wenn Sie da Bedarf haben, jederzeit. Ich spreche viel zur Jugend. Bin in Jugendveranstaltungen. In Ding habe ich im Praise Camp vor 6.400 Jugendlichen vor 2, 3 Jahren in Basel gesprochen. Die haben so ein großes Ding, die vor 6.400 Jugendlichen. Weil ich den Menschen mitgeben will, dass Geld nicht alles ist. Und dass Geld heute oder Luxus oder wie sagt man, oder Erfolg. Die Leute vor lauter Erfolg und vor lauter New Age und Start und das und alles Mögliche und Start-up-Unternehmen stießen wie Pilze aus dem Boden und machen wieder Pleite. Also verstehen Sie, nur um gierig, um Geld und Zeug. Manche Dinge sind gut, aber das Gros muss man echt überdenken, ob das sage ich als früherer Steuerberater, ob das überhaupt einen Sinn hat, das zu starten. Egal. Ich kam hoch mit den Menschen. Bin vom Ministerpräsident Stoiber ausgezeichnet worden, im Kaisersaal der Residenz. Ich wurde Konsul. Ich wurde von der Staatsregierung akkreditiert. Ich wurde akkreditiert zum Botschafter in Monte Carlo. Ich habe, also unglaublich, wie so im Bilderbuch, vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber Millionen waren damals eh nicht genug, so ungefähr. Es ist unglaublich, diese Geschichte. Aber wenn du Geld hast, schwimmst du eine Welle raus. Ich habe Rockstar, Popstars, Schauspieler, Industrielle, fragt mich nicht, wen alles kennengelernt. Okay, die Namen würden euch alle was sagen. Aber, und habe sogar über einen Stadtrat in London, der ein Freund wurde von mir, über einen Banker, Prinz Charles, kennengelernt. Mit Camilla im Doppelpack, muss ich dazu sagen. Und der fand diesen Müller aus Bayern irgendwie, ich weiß auch nicht warum, irgendwie habe ich ihm gefallen. Und da hat er mich jedes Jahr so in einer Gartenparty nach Highgrove eingeladen. Highgrove ist ein Landsitz, ist zwischen Bristol und London. Lustigerweise, ich kann so viel erzählen, aber ich muss mir wirklich 40 Minuten. Also das heißt, Highgrove ist zum Beispiel gar nicht auf der Landkarte eingetragen. Aus Sicherheitsgründen, die haben schon gewusst warum. Aber es gibt Highgrove. Wie ich da hingekommen bin, ist eine allein schon spannende Geschichte. Ich habe so eine Anleitung bekommen, wo ich lesen muss. Das ist auf der Autobahn, wo ich da runterfahren muss und so. Und es gibt Highgrove, okay? Also, und habe ihn kennengelernt. Und mit diesen Kontakten habe ich natürlich in Monte Carlo als Botschafter natürlich die Hebel in Bewegung setzen können. Muss ich ganz ehrlich sagen, Vitamin B ist alles, wissen wir. Aber jetzt muss ich sagen, ich hatte alles, was mir das Herz begehrt. Aber, und jetzt kommen wir auf den Punkt, ich wurde nicht glücklich. Wie kann das sein? Geld und Luxus und Erfolg und toll, das macht doch glücklich. Warum wurde mein Herz nicht glücklich? Warum war ich im Innersten unglücklich? Ich habe gedacht, ich habe eine Depression oder sowas. Wissen Sie, eine Josef-Müller-Depression. Und ich habe andere Leute, die mindestens und doppelt und hundertfach so reich waren wie ich, gefragt, ob sie sowas auch kennen. Und jetzt kommt's. Viele meiner Freunde haben auf Yachten, sei es in Mallorca oder auf Yachten in Monte Carlo oder in Dubai, wo ich auch auf einer Yacht oft eingeladen war, haben mir gesagt, Josef, mir geht's ähnlich wie dir. Nach außen wird eine Show gespielt und im Herzen bin ich unglücklich. Wissen Sie, wenn ich heute sehe, also so nach dem damaligen Banken, meine Slogan in der Werbung, mein Haus, mein Boot und so, wenn Sie in RTL Sat.1 Pro 7 auf diesen Bezahlsendern überall sehen oder freien Sendern überall sehen, die Reichen und Schönen, ihre Villen und so oder ihre Yachten, wissen Sie, das impressiert mich, also das beeindruckt mich nicht mehr. Das impressed mich nicht, weil das sind Dinge, okay, die verrosten wie die Autos verrosten oder Motten zerfressen das Zeug. Aber wichtig ist, wie es dem geht. Manche Menschen, und das wissen Sie selbst, die bringen sich um, Rockstars. Ich war mit LaToya Jackson befreundet, ein halbes Jahr lang. Also da war ich ihr Lebensbegleiter. Ich habe die über die Bravo kennengelernt. Die haben wir gefahren damals, die Bravo in München. Heinrich Bauer Verlag Hamburg in München. Und da habe ich sie kennengelernt. Und da wurde halt eine Beziehung draus. Und ich weiß, wie es ehrlich ist um diesen Michael Jackson-Tod. Nach außen wird eine Geschichte produziert. Und in Wirklichkeit war es dann ganz anders. Ich möchte über sowas gar nicht sprechen. Aber wissen Sie, das sind auch Dinge, da sind die Menschen traurig und geben sich dann wirklich so den letzten Schuss oder leben sich ihr Leben, weil sie keine Zukunftsaussichten mehr haben, weil sie lauter Geld nichts mehr wissen. Geld ist schön, wenn sie da das genießen. Es macht Spaß, mit Yachten und roten italienischen Flitzern rumzufahren. Bloß bei mir, ich war ja so dumm, also dekadent, ich will es niemand raten. Meine roten Flitzer, die waren so eng. Da bin ich gerade noch reingekommen, da musste ein Auto nachfahren, damit ich mit meinem Rollstuhl überhaupt aussteigen kann. Damit mir der den Rollstuhl bringt. Wenn das nicht dekadent ist, also ich brauche nicht weitererzählen. So, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Das heißt also, ich war on top an alles und dann passierte, glaube ich, das Allerschlimmste. In einem sogenannten Black Friday, der hat bei mir eine Woche gedauert, habe ich die 40 Millionen an der Börse verzockt, okay? Weil ich mich nicht ausgekannt habe, die Bank hat auch Fehler gemacht. Um es kurz zu machen, 40 Millionen waren weg. Wissen Sie, was die Bank zu mir gesagt hat? Die wollte mich beruhigen. Die hat gesagt, wissen Sie, das Geld ist ja nicht weg. Es hatte nur ein anderer. Das sagt mir doch keinem, der gerade sein Vermögen verspielt hat. Das ist doch keine Beruhigung. Und das Schlimme war, das Geld hat er mir nicht gehört. Dem Bruce. Ja, was erzähle ich dem? Und dann ging Schlag auf Schlag. Es waren zwei Männer vom FBI bei mir. Ich habe mir gedacht, das kann nicht sein. FBI bei mir in meiner Steuerkanzlei. Das ist ein Faschings-Karnevalscherz. Die haben sich ausgewiesen. Ich wusste genau, dass es waren. Die haben mir nur eine Frage gestellt. Kennen Sie Bruce? Dann habe ich gesagt, nö. Dann haben die mir meine Geschichte erzählt, die ich ihnen erzählt habe. Und dann haben sie gesagt, und erzählen wir ihnen die wahre Geschichte. Die Eltern von Bruce waren bezahlte Schauspieler. Die Werft war gemietet, die hat den gar nicht gehört. Der Bruce hatte eine Gesichtsoperation und er hatte einen falschen Pass, einen falschen Namen. Und wenn ich jetzt schon sitzen würde, dann würde ich jetzt spätestens umfallen. Er war auf der Liste der 10 meistgesuchtesten Verbrecher Amerikas. Und den lernt Josef Müller, Rollstuhlfahrer, Sohn eines Kriminalbeamten aus irgendwo in der Pampa, aus Fürstenfeldbruck kennen. Fürstenfeldbruck hat übrigens auch schon 40.000 Einwohner, also so klein. Darf ich nicht sagen Pampa, ja. Aber fast so groß wie, also ihr werdet einmal so groß. Und dann durch die guten Journalisten hier vorne. Also das heißt also, jetzt muss ich dazu sagen, das heißt also, ich war also nicht, und die Gelder, die waren nicht aus einem Spielcasino, sondern die hatten eine Schnellbooteflotte, sagten mir die Menschen, die beiden Herren, wie sie Waffen und Drogen durch die Karibik befördert haben. Jetzt wusste ich, ich war nicht der Anleger, Helfer für eine Mandantschaft, die hier Geld, sondern ich war zum Waffen- und Drogengeldwäsche eigentlich avanciert, so ungefähr. Und das ist schlimm. Okay, und jetzt wusste ich, dass ich da missbraucht war. Schlag auf Schlag, zweite Wunder geschah, mein Herz war gerettet. Stellen Sie mir vor, was ich Angst gehabt habe, wegen den 40 Millionen, wie ich die Geschichte erzählt habe. Weil wer 40 Millionen aus kriminellen Geschäften erwirtschaftet, da ist ein Menschenleben gar nichts wert, okay? Und ich wusste, mein Leben war in Gefahr. Und dann, zweite Wunder, Bruce wurde verhaftet. In Fort Lauderdale, auch in Florida, vor einer Diskothek namens Joseph, okay? Ich war selber schon mal drinnen. Schicksal hat manchmal lustige Komponenten. Also, vor Joseph wurde verhaftet. Ihm haben sie den Prozess gemacht. Ja, dreimal lebenslänglich haben die Ding gefeuert, die Staatsanwaltschaft. Er hat alle verraten, hat einen Deal gemacht, hat alle aus dem Drogen- und Waffengeschäft verraten und ist in ein Zeugenschutzprogramm gekommen, weil da haben jetzt die anderen gejagt, klar. Weil er war ja der große Verräter und hat statt dreimal lebenslänglich nur 12 Jahre bekommen. Das war ein Deal, okay? Geschichte beendet, ich hatte nichts mehr, weil ich hatte ja alles auf dieses Geschäft gesetzt. Und meine Steuerkanzleien liefen gerade so selbsttragend. Und dann war das Allerschlimmste, nämlich ich war pleite so ungefähr. Und ich hatte natürlich einen Tross, eine sogenannte Entourage von Bodyguards, Mitarbeitern, Bootsleuten und Kapitäne und Wagenmeister. Und wissen Sie, ich war wirklich am Ende. Und dann habe ich die Dummheit meines Lebens gemacht. Nämlich, es tut mir heute leid von Herzen. Und ich habe auch, Sie haben vielleicht die Schlagzeile gelesen, mir ekelte von mir selbst. Also, das heißt, also, ich war mir selber fremd, komplett, okay? Wie ich das machen konnte. Aber ich kann das auch nicht ändern. Niemand kann die Zukunft ändern. Ich auch nicht. Ich habe den Fehler gemacht. Ich brauchte dringend viel Geld. Eine Bankcoin ist überfallen, also mit dem Rollstuhl. Die Fluchtwege wären ein bisschen, naja, also man hätte es sofort erkannt, okay. Also ich habe meine Mandanten um Darlehen gebeten. Und meine Steuermandanten, das waren alles reiche Ärzte, fast ausschließlich, die hatten ihrem Steuerberater gegen einen guten Zinssatz natürlich das Geld geliehen. Ich wollte es auch zurückzahlen. Aber ich habe mir immer mehr geliehen und immer mehr und immer mehr. Und es war so einfach. Und irgendwann war es Millionen und ich wusste, jetzt kann ich es nicht mehr zurückzahlen. Da hat das schlechte Gewissen bei mir angeklopft und hat gesagt, Josef, das kannst du nie wieder zurückzahlen. Und dann habe ich das Richtige gemacht. Ich habe mich selbst angezeigt in der Staatsanwaltschaft München 2 am Hauptbahnhof in der Arnoldstraße in München. Und es kam zu einem riesen Prozess. Die ganzen Zeitungen waren voll. Steuerberater betrug seine Mandanten, alles auf Pump und alles, dass ich früher normal gearbeitet habe. Das interessiert ja keinen. Das ist ja keine Schlagzeile, okay? Müller arbeitet als Steuerberater. Wen interessiert denn das? Aber Steuerberater betrug. Alles zu Recht. Ich brauche mich nicht beschweren. Ich war selber schuld. Es gab 4,5 Jahre Haft. Ist auch in Ordnung. Aber kein Gefängnis in ganz Bayern wollte mich aufnehmen. Jetzt frage ich mich, warum? Die waren alle nicht behindertengerecht. Die hatten alle Stufen. Und die Behinderten wollen ja, dass alles ebenerdig ist. Ich war froh, dass die lauter Stufen hatten, okay? Und ich muss wirklich sagen, ich war haftunfähig. Und dann ging das Ganze weiter. Jetzt muss ich schnell zu Ende kommen. Ich bin schon im Überziehungsmodus. Das mache ich mir gerne. Aber ich habe mich vorher mit der Begrüßung so aufgehalten. Das heißt, dann habe ich im Jahr 2000, hatte ich nichts mehr, aber trotzdem, ich bin wieder aufgestanden. Jetzt erst recht. Ich habe Immobilien verkauft, ich habe mich mit meinen Geschäftskontakten wieder hochgerappelt und hatte den Steuerberater dabei verloren, weil mit einer Verurteilung kannst du nicht Steuerberater sein, fehlt die Zuverlässigkeit. Im Jahr 2000 habe ich meine Frau kennengelernt, geheiratet und im Jahr 2004, und da befinden wir uns jetzt in meiner Erzählung, war ich wieder ich sag mal on top, Sie werden es gleich im Film hier noch sehen. Ich war Vermögensverwalter, hatte 400 Menschen, hatte ich verwaltet 20 Millionen. Also ich hatte immer ein bisschen einen Hang zu mehr Dinge. Ich sage, egal wie auch immer, für 400 Leute war ich wieder gut situierter Vermögensverwalter. Und plötzlich kam ich an die Gelder nicht mehr hin, die mir anvertraut worden sind. Und alle haben mich verdächtigt. Und jetzt habe ich mit meinem Anwalt gesprochen und mein Anwalt hat gesagt, du musst rausfinden, wer da die Gelder, die wurden gepfändet, wer sie da gepfändet hat und was da abgelaufen ist. Die Bank hat mir keine Auskunft gegeben. Und mein Anwalt hat mir den Ratschlag gegeben, wenn einer der Anleger von den 400 erfährt, dass du nicht mehr an sein Geld kommst, das er dir anvertraut hat, dann geht er zur Polizei, weil er meint, dass du hinter dem ganzen Schmäh, wird der Österreicher sagen, also zwischen den ganzen Dingen steckst, okay? Und du musst auf Flucht gehen, weil sonst wirst du verhaftet und musst deine Unschuld rausfinden. Und dann bin ich von München nach Wien, von Wien nach London, London nach New York und von New York aus, also zuerst alles geflogen, und von New York aus mit einer Leihlimousine runter nach Miami. Wieder mal Miami, weil dort hatte ich mir vor einem halben Jahr davor eine Penthouse-Wohnung gekauft. Und es war Oktober 2004 und dort habe ich in 2 Monaten in meinem Penthouse, im 20. Stock, Blick auf den Atlantischen Ozean, rausgefunden, was da gelaufen ist. 3 Anwälte, 3 Freunde von mir und ein Notar von München direkt an der Innenstadt im Viktualienmarkt, die sind pleite geworden, die Anwälte, wegen einer anderen Spekulation. Und der Notar hat Gott seinen Notartitel verloren, weil er Grundstücksdeals gemacht hat, die nicht sauber waren. Und die 4 brauchten dringend Geld. Und die wussten, wie man dem Müller die Anlegergelder gepfändet und so quasi wegnimmt, unterschlagt, obwohl es nicht sein Geld war. Später waren die Anwälte alle im Gefängnis. Jahrelang hat sie das rausgestellt, dass die das waren. Da hat die Gerechtigkeit ihren Platz gefunden. Der Notar ist an Krebs im Endstadion gestorben. Da gab es nicht einmal eine Verhandlung. Aber damals hat man mich verdächtigt. Und von Oktober bis Dezember habe ich das rausgefunden, dass ich das gewesen wäre. Okay? Dass es die Anwälte waren. Und im Dezember habe ich einen 8-seitigen Brief verfasst an die Staatsanwaltschaft in München, habe den an meine Frau geschickt, die in Deutschland ja war, und habe zu ihr gesagt, sie sollte ihn an die Staatsanwaltschaft schicken. Habe meine eigene Unschuld bewiesen. Und hätte er rüberfliegen können, aber 2 Dinge. Dezember 2004. Erstens einmal war ich feig. Weil man dachte, bis die Behörden ermitteln, dann werden wir erstmal verhaften und doch irgendwo hinstecken oder mir ein Häusel bauen, wo ich ebenerdig rein kann. Und zum anderen hat es in Miami im Dezember 35 Grad gehabt und in München war es sehr kalt, okay? Dann habe ich mir gedacht, so war mein Plan, du wartest, bis die ermitteln, du bleibst in Miami versteckt, keiner hat mich gefunden. War versteckt und fliegst im Mai, Juni, wenn der Augustiner Biergarten in München wieder aufmacht, schönes Wetter, und die werden schon ermittelt haben, von ein paar Monaten wird es geschafft, und fliegst als freier Mann wieder zurück. So war mein Plan. Und jetzt kommen wir, und jetzt kommt auch gleich die Pause ist gleich zu Ende, die Jungs können sich schon mal bereit machen, und da ist es so, jetzt sind wir an einem Abend im Februar 2005. 2 Monate nach dem Dezember. Im 2005 an dem Abend, es war ein Freitag, 22 Uhr. Ich war auf meinem Balkon gestanden und habe da runtergeschaut. Ich war nicht gut drauf. Also ich bin eigentlich selten gut drauf in meinem Leben gewesen. Also selten nicht gut drauf gewesen und nicht verkehrt rum. Und ich war so melancholisch, ich weiß auch nicht warum. Ich habe meine Unschuld eigentlich bewiesen gehabt, aber ich kann es nicht sagen. Also ich schaue da runter, 20 Stockwerke, da unten die Palmen. Und Sie glauben es nicht, ich konnte es nicht erklären, warum. Ich wollte meinem Leben ein Ende setzen. Ich wollte da runterspringen. Ich kann es nicht erklären, ich habe das noch nie gehabt und nie davor, nie danach. Ich wollte mir echt mein Leben nehmen. Nicht aus Überdruss, sondern einfach aus dem Gefühl heraus. Ich wollte da springen. Und in dem Moment, wo ich da runterspringen wollte, passierte mir das Krasseste, was mir je in meinem Leben passiert ist. Und das erzähle ich Ihnen jetzt nach der Musikpause. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Danke sehr, vielen Dank.
Vielen Dank. Wir gucken uns jetzt den Film an vom Josef, von dem er erzählt hat. Film ab, Mats ab.
Mein Vorsatz war, reich zu werden, und zwar richtig reich zu werden. Mein Vater hatte mit 50 einen Herzinfarkt und hat sich dann selbstständig gemacht, ist pensioniert worden. Und er hat eine Handelsvertretung. Und so konnte ich mit 16 Jahren schon beim Münchner TÜV mit einer Sondergenehmigung und Prüfung vorher den Führerschein machen. Und es war eine super Sache. Nach der Schule habe ich dem Papa geholfen und am Abend bin ich in mehrere Diskotheken immer gefahren. Ich bin hier in der Nacht Ende Juli 73 eingeschlafen. Und das Auto ist von der Fahrbahn abgekommen, hat sich 6-mal überschlagen, hat die Polizei berechnet. Ich wäre beinahe verstorben. Ein Unfall, der einen Querschnittgelähmt in den Rollstuhl bringt. Ich glaube, da kann man niemals von gut sprechen. Aber man darf nicht fragen, warum. Warum passiert mir das? Andere steigen aus einem beschlagenen Auto aus, schütteln sich und laufen davon. Und manche sind tot. Also ich habe gar nicht so schlechte Variante bekommen. Ich wurde Steuerberater nach meinem Autounfall, weil es erst einmal eine Tätigkeit war, die ich im Büro ausüben konnte, im Rollstuhl. Und zum zweiten einmal hat mir der Einblick in die verschiedenen Branchen gut gefallen. Ich hatte sogenannte BMW-Mandanten, also Bäcker, Metzger, Wirt, BMW.
Also wir haben eigentlich uns sehr viel leisten können, dadurch, dass wir aber auch sehr viel gearbeitet haben. Und er eigentlich immer der Erste im Büro war und der Letzte, der rausgegangen ist.
Wenn man alles hat, was sich so der Mensch erträumt, zum Beispiel ein gut gehendes Geschäft, ich hatte dort 4 Steuerkanzleien, 50 Mitarbeiter, ich hatte ein kleines Haus schon am Gardasee mit einem Holzboot, nette Freundin und auch ein gutes Auto, hätte ich eigentlich alles gehabt, um zufrieden zu sein. Und es ist ganz interessant, dass man dann nie eigentlich zufrieden ist, weil ich sage immer, für Geld gibt es keinen Sättigungsgrad.
Also wie gesagt,
das ist der Eingang vom alten P1 in München, von diesem Tanzschuppen. Und das hier ist dieser legendäre Parkplatz, wo ich heute noch dran denke. Mit dem weißen Rolls-Royce konnte ich bis hier rauffahren. Und böse Zungen sagen noch, dann ist der Müller, wenn er was getrunken hat, direkt in sein Auto reingefallen. Okay, aber mit dem Rollstuhl fällt es nicht so schnell auf, wenn du was getrunken hast. Und in der Münchner Schickeria, was in Düsseldorf, Berlin oder woanders genauso ist, okay, da gibt es eben Leute, die drin sind und draußen sind.
Ja, es ist einfach ein bisschen mehr Spaß haben, Party machen und im gehobenen Stil, sag ich mal.
In München hat man natürlich teilweise so Gas gegeben auch, dass natürlich der Sonntag zum Beispiel rein zur Regeneration diente, damit man am Montag wieder fit ist für den Job oder für das Studium oder ja, je nachdem.
Wir sind zum Beispiel jedes Wochenende an Gardasee gefahren, haben wir eine Wohnung gehabt mit einem Motorboot. Da sind wir halt vorher schnell mal beim Käfer vorbeigefahren, haben einen schönen Schweinsbraten mitgenommen, sind dann am Gardasee mit den Booten in die Mitte vom See gefahren, haben alle Boote zusammengehängt, haben erstmal bayerische Brotzeit gemacht.
Ein Freund in Heidelberg hat mich mit Bruce zusammengebracht. Er war Sohn reicher Eltern, die eine Werft in Miami, Florida in USA hatten. Und Bruce hatte ein Problem, nämlich dass seine Eltern ihm einen großen Teil der Erbschaft vorweg auszahlen wollten. Und ich habe das geglaubt und bin rübergeflogen, habe die Werft angesehen, alles hat gepasst. Und es waren knapp 40 Millionen, dass ich im Koffer von USA nach Deutschland befördert habe. Und am Schluss stellte sich heraus, dass dieses Geld aus Drogen- und Waffengeschäften war. Wenn ich das gemerkt habe, hatte ich Angst um mein Leben.
Wir befinden uns jetzt im Jahr 2004. Ich hatte eine Vermögensverwaltung und ich verwaltete für 400 Kunden ca. 20 Millionen. Und dann passierte das Interessante, dass ich selber nicht mehr auf das Konto, auf das Verwaltungskonto kam und die Menschen gedacht haben, ich hätte das eigene Geld abgeräumt. Die Presse hat davon Wind bekommen, dass die Justiz einen Rollstuhlfahrer nicht findet. Und deswegen haben die ihre ganze Maschinerie aufgeboten, inklusive das FBI, um mich auf der Welt zu finden. Dann habe ich schon mit meiner Frau telefoniert. Und bevor ich mich stellen konnte, haben die mich in Wien aus dem Hotelzimmer verhaftet. Und ich kam dann in die Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim.
Für Josef Müller war es ein riesiger Segen, dass er im Gefängnis war.
Von innen raus hat sich was verändert.
Unsere Veränderung kommt nicht aus uns selbst raus. Es geht nicht über den Kopf, das ist eine Herzensveränderung.
Anfang erwartet. Aber ich glaube jetzt, wenn Sie es jetzt von mir nochmal live gehört haben, dann kann man es so wirken, ist wie eine Wiederholung eigentlich. Ich glaube, ich sollte es immer einen zweiten Teil machen. Gut, also wir waren an diesem spannenden Moment. Und an diesem spannenden Moment, ich wiederhole mich da nochmal, ich bin noch nie runtergefallen, ich nehme auch an hier nicht, schon höhere Bühnen, in diesem Balkon oder ja, es war so eine Plattform, Balkon eher, 20. Stock oben, das oberste Ding im Penthouse und ich schaue da raus und ich schaue da runter und ich wollte mir das Leben nehmen. Ich kann heute noch nicht erklären, immer wieder, wenn ich nachdenke, woher das kam, ich weiß das nicht. Und dann passierte das Krasseste, was mir je in meinem Leben passiert ist und als gemeint, eine Pause zu machen, aber ich hörte plötzlich rechts hinter mir oder von Ihnen links gesehen, hörte ich eine Männerstimme. Und nicht nur die Stimme, da war jemand hinter mir, der hat auch geatmet. Und ich hatte weder was getrunken, noch was genommen, noch kann ich eine innere Stimme von der äußeren unterscheiden. Ich war so nüchtern wie noch grad was. Und die Stimme sagte zu mir Folgendes, oder der Mann sagte zu mir Folgendes, da friert's mich jetzt mal, wenn ich das erzähle, egal. Josef, du hast schon vieles gemacht in deinem Leben, aber du warst noch nie feig. Du hast jetzt deine Unschuld bewiesen im Dezember, hast es rübergeschrieben und stell dich den Behörden und flieg einfach zurück, mach dieser dummen Flucht ein Ende. Nicht mehr und nicht weniger. Man könnte eigentlich erwarten, pragmatisch, spring oder spring nicht, wäre besser gewesen, okay, aber also wie auch immer. Und alleine schon, dass ich jemand höre hinter mir oder jemand steht hinter mir, der mir atmet von hinten, den ich gehört habe und ich bin alleine, der macht mir Angst. Ich bin zurück. In mein Living Room, in mein Wohnzimmer und schau da. Und da war niemand da. Dann bin ich durch die ganze Wohnung mit voller Angst. Also ich hatte Schiss, okay? Bin jede Tür aufgemacht. Es war niemand da. Und in dem Moment, wo ich so nur sinniere, wie das zustande kommen kann, ich bin noch nicht verrückt, okay? Es war schon Gewitterstimmung drauf und die Balkontür war noch offen und es kam ein Wind auf. Und der Windzug, der ließ hier die Blätter vom Tisch fliegen und ich hatte hier 2 Meter weiter, 3 Meter weiter ein kleines Bücherregal. Und ich bin dann vor und habe die Tür zugemacht, das war schwere Balkontüre und mit dem letzten Windzug, der da noch reinkam, flogen 2 kleine Taschenbücher in dem Regal um, aber nicht am Boden, aber am Boden flog aus dem einen Buch eine Postkarte und die war da am Boden gelegt. Und ich bin dahin, um diese Postkarte zu holen und ich habe die heute dabei. Und zwar sieht diese Postkarte wie folgt aus. Ich habe es vergrößert. Die ist von der Christoffel-Blinden-Mission. Und vielleicht kennen Sie die Organisation. Da, meine Mama hat da gespendet. Da kann man für 50 Euro oder irgend so kann man da für da bekommt man also ein Kind in Afrika bekommt da Operation fürs Augenlicht oder so. Christoph Blindenmission. Und das war so ein Bild. Und wenn man da was spendet, kriegt man jetzt so ein Fleißbild oder wie auch immer, so eine Postkarte. Und das war die Original vergrößert und da habe ich gelesen. Sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist wie hier, geht mit dir, ist mit dir, wohin du auch gehst. Tja, und unten steht noch Joshua oder Josua 1,9, da konnte ich nichts damit anfangen. Ja, auf jeden Fall. Ich war ja, wissen Sie, ich war in Bayern, ich bin katholisch und wenn du in Bayern katholisch bist, dann hast du zwei Möglichkeiten, entweder du bist in einem Burschenverein oder du bist Ministrant. Ich war beides. Allerdings war ich schon so frech, immer schon mit dem Weihrauch schon so geschwenkt, dass ich beinahe die Sakristei in Flammen aufgesetzt hätte. Das mögen die Pfarrer nicht. Ich wusste das nicht. Und auf jeden Fall hat mich mein Pfarrer dann entlassen, okay? Der hat mich hinausgeschmissen, auf Bayerisch gesagt. Aber ich habe mitbekommen, dass Gott, der Gott ist, der Himmel und Erde erschaffen hat. Aber Vater, und ich sage Ihnen eins, ich wusste ja, dass der unsichtbar ist. Ich kannte jetzt Gott nicht näher, aber Gott ist unsichtbar. Und wenn der mit dir ist, wohin du auch gehst. Liebe Freunde, ich habe mir gedacht, da muss er irgendwo sein, über mir, rechts, links, neben mir. Und ich habe das irgendwie geglaubt. Und ich fand diesen Spruch sogar gut, der hat mir Kraft gegeben. Und deswegen war mein Plan mit diesem, der wird es wahrscheinlich geschrieben haben, dieser Josua oder Joshua, wenn ich wieder nach München komme, dann lade ich den auf ein Bier ein, habe ich mir gedacht, okay? Klar. Ich weiß, ich sehe hier, sind Menschen, die genauso schmunzeln wie ich heute. Ich wusste das heute nicht, dass der Typ schon 3000 Jahre tot ist, okay? Ich meine, vielleicht gibt's mal so eine himmlische Zapfanlage. Man weiß ja nie, okay? Dann werde ich das nur wahrnehmen, machen, was ich mal gesagt habe. Das ist nach den 5 Mosebüchern das Buch Josua im Alten Testament. Okay, und der Josua hat, nachdem der Mose da ein bisschen abgeschwächelt hat, weil er nicht durfte, das Volk, also praktisch ins Land Kanaan geführt, Herr. Und 1,9, ich hatte auch keinen Peil, das ist Kapitel 1, Vers 9 aus diesem Buch, okay. Ja, aber es hat mir Kraft gegeben. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn Gott mit dir ist, ja, dann kann dir eigentlich wenig passieren. Und diese Geschichte, flieg rüber, macht der Flucht ein Ende. Ich fand mich plötzlich kräftig. Jetzt muss ich dazu sagen, Sie haben es im Film schon gehört, die haben einen Haftbefehl erlassen in München. Ist ja klar, wenn ich fliehe, dann ist es logisch, dann ist es ein Schuldeingeständnis. Und die Presse hat Wind davon bekommen in Deutschland. Und die haben gesagt, wie gibt es denn, dass die deutsche Justiz einen Rollstuhlfahrer nicht findet mit einem unveränderlichen Kennzeichen? Wie wollen die Al-Qaida oder organisierte Kriminalität jagen oder jemand finden, wenn die schon einen einfachen Rollstuhlfahrer nicht finden? Und das hat die Jungs angekurbelt. Und sie haben ich bin nicht stolz drauf, aber schmunzeln muss ich schon, eine 40-köpfige Sondermannschaft beim Bayerischen Landeskriminalamt sucht den Müller, haben das FBI eingeschalten und haben ihn trotzdem nicht gefunden. Okay? Ich hatte einen internationalen Haftbefehl. Das ist was ganz was anderes. Den muss man sagen, ich habe gar keine Ahnung gehabt, was das ist. International Warrant of Arrest. Den muss man alle 6 Monate erneuern. Und den kriegst du nicht, wenn du 2 Flaschen Wodka bei Lidl klaust. Okay, also, wie ich sag mal, um sich das nur vorzustellen. Und ganz auf der ganzen Welt haben sie nach mir gesucht. Und jetzt muss ich Ihnen eins sagen. Ich bin 3-mal in Amerika. Ich hatte dort schon wieder Auto, kein schwäbisches, aber ein englisches, weil mit dem Schwäbischen hätten sie mich sofort erkannt wahrscheinlich, weil ich nur sonst immer Schwäbische fahre, gibt es ja nicht viel. Aber ich muss Ihnen dazu sagen, ich hatte dort ein Auto und bin auch durch Amerika gefahren. Ich bin nach Los Angeles, habe in Miami gelebt und habe dort kräftig Postkarten geschrieben an meine Freunde, damit die gemeint haben, ich bin jetzt an der Westküste, okay? Und so konnte ich es auch 2 Tage später in der Zeitung lesen. Weil ja, es war ja zur Vermutung. Müller ist in Los Angeles. Und dabei bin ich in den Bussen übergefahren, um Postkarten zu schreiben. Und ich bin dreimal in der Verkehrskontrolle gekommen. Aber nicht so, hallo, haben Sie was getrunken? Sondern die haben gleich so ein Gerät aufgestellt, Screening. Da legst du einen Pass rein und da fährt so ein Balken rüber, wie bei der Ding. Das ist doch alles registriert. Wenn da einer auf Fahndung ist, dann, ich habe mir gedacht, jetzt gleich wirst du verhaftet, okay? Und die haben alle gesagt, fahren Sie weiter. Und da hat jemand eine Hand über mich gehalten, weil das gibt's doch gar nicht. In Amerika, nicht in Timbuktu oder irgendwo, sondern gerade mit, verstehen Sie, ich war auf internationalen Haftbefehl und wurde dreimal weiterfahren gelassen. Und ich sage Ihnen eins, das ist meine Erklärung. Erstens mal ist Flucht kein Straftatbestand. Also Gott hilft nicht, wenn Sie an das denken, dann das denke ich nämlich auch, Gott hilft nicht bei einem Straftatbestand. Also wenn Sie Bank überfallen, haben Sie nicht das Patronat von Gott, okay? Aber Flucht ist nicht strafbar. Und wenn ich mir heute Gefängnisse in Amerika anschaue, wenn ich dort verhaftet worden wäre, ob ich das dann zur Auslieferung nach Deutschland überhaupt geschafft hätte, das wäre die andere Frage. Also das ist für mich heute noch offen. Es sind viele Dinge nicht ungeklärt, wo jemand eine Hand drüber gehalten hat. Psalm 91, würde man sagen, unter Gottes Schutz. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gesagt, okay, gut, wenn die mir nicht, also ich wusste ja nichts, ich habe das ja gesehen, Gott ist mit mir und ich soll mich stellen, dann war meine Sache klar, ich fliege zurück. Der Entschluss war klar, ich bin dann erst einmal nach Jamaika geflogen, Urlaub machen, 14 Tage. Weil ich habe mir gedacht, Flucht strengt an und da muss ich mich ein bisschen erholen und nur ein bisschen feig war ich noch. Und von Jamaika, von Montego Bay, bin ich erst nach London und von London nach Wien. München habe ich mir nicht getraut, weil mich kennt ja dort jeder. Da wollte ich noch nicht, ich wollte selber hingehen und wollte mich stellen, verstehen Sie, und nicht verhaftet werden. Aber ich bin nach Wien und in Wien, das war schon April, wollte ich, mein Plan war wie folgt, meine Frau hat am 26.04. Geburtstag. Und da wollte ich am 26.04. von Wien nach Salzburg, ich mit ihr dort treffen, dort Geburtstag feiern und dann wollte ich nach München und wollte mich stellen. Bloß diese Leute, diese 40, die wollen beschäftigt sein. Und die hatten einen Funkwagen vors Haus meiner Frau hingestellt. Und wie die telefoniert hat, wussten sie sofort, wer an der anderen Leitung war und wo der ist. Und so war plötzlich der Müller im Fahndungsnetz des Landeskriminalamtes eingegangen, nämlich in Wien in einem Nobelhotel am Schottenring. Und 10 Tage vorher, am 16. April 2004, an einem Samstagvormittag, ich bin gerade vom Frühstück hochgekommen in mein Zimmer, in mein Hotelzimmer, klopft es an der Tür. Ich hab gedacht, das ist Housekeeping, die machen die Bude sauber. Aber ich mache auf und da waren 10 Polizisten und Polizistinnen draußen gestanden. Wissen Sie, ich war nicht schockiert. Ich habe mir gedacht, die Uniform der Österreicher steht ihnen besser wie die Deutschen, habe ich mir gedacht. Also wenn man in so einem Moment an sowas denken kann, und mir ist die Blondine gleich aufgefallen, die so im guten Dress war. Ich weiß auch nicht, warum, verrückt, das habe ich heute im Kopf. Das war Chefin und die hat geschrien, Herr Müller, jetzt haben wir Sie, jetzt haben wir Sie. Okay, machen Sie hinten ein gutes Foto, genau, oder von der Seite, ja. Also wie auch immer. Herr Müller, jetzt haben wir Sie, geht es so, jetzt so, ja, so, genau. Und das Schönste war das, ja, da bin ich halt verhaftet worden, ich war froh, dass das erledigt war. Und ich kam ins Gefängnis Wien-Josefstadt, wo sonst hin, okay? Direkt hinterm Rathaus. Und dort war ich in der Krankenabteilung zur Auslieferung nach München, nach Deutschland, nach München. Und dort gab es einen Büchertisch, also Bücher, wie sagen wir, nicht Büchertisch, Bücherregal. Und da hatte ich ein Buch, das war rot, das greife ich da raus und in dunklen Büchern, das ist original, schaut schon ein bisschen abgegriffen aus, nach über 500 Veranstaltungen ist es schon ein bisschen lädiert und da steht das Neue vorne drauf. Und ich wusste nicht, was das Neue ist, hat mich halt interessiert. Das Neue. Und jetzt halte ich es noch mal ein bisschen. Okay, ja, schön. Und ja, es ist, wir müssen schon die Leute, die nicht da waren, schon wissen, was versäumt haben. Also, das heißt also, das Neue, ich schaue dir das Inhaltsverzeichnis, ist ja logisch. Da steht drin, die gute Nachricht nach Matthäus, die gute Nachricht nach Markus, nach Lukas, nach Johannes. Und ich habe mir gedacht, wenn du im Gefängnis bist, also das können Sie sich vorstellen, der Josef Müller ist das erste Mal im Leben im Gefängnis, der kann ein Buch mit guten Nachrichten gut brauchen, okay? Habe ich mir gedacht. Und da, ja, und da, Sie wissen es, und dann habe ich es gelesen. Das ist das Neue Testament in moderner Sprache mit Bildern und Erklären. Und ich muss natürlich genau das Richtige aufschlagen. Den verlorenen Sohn, okay? Und sehr logisch. Den verlorenen Sohn schlage ich auf. Und Sie wissen ja, der hat doch auch das Zeug, das Geld von dem Papa, die Erbschaft, hat der genauso versoffen, verkokst wahrscheinlich und alles durchgebracht mit Mädels und er nach Konjunktur runter, er war im Schweinestall. Und da sei die Parallelen. Der verlorene Sohn im Schweinestall und ich im Gefängnis. Uns ging es ja ähnlich. Und was hat der gemacht? Der ist zurückgegangen zu seinem Vater, hat gesagt, Papa, ich habe gesündigt vor den Himmeln und vor dir. Und es bin ich mir wert, dein Sohn zu sein, aber mach mich doch zu deinem Knecht oder Angestellten, wie es heute heißt, und zu deinen Angestellten. Und da geht es mir besser wie da im Schweinestall. Und der Papa, stellen Sie mir vor, Sie wären jetzt der Vater gewesen von diesem Lauser da, okay? Dann hätten Sie wahrscheinlich ihr Standpauke gehalten und du siehst jetzt, was du davon hast oder so. Das ist normal, der muss ja lernen draus. Aber in diesem Gleichnis oder in dem verlorenen Sohn sollte der Vater eigentlich Gott darstellen und der hat schon Ausschau nach seinem Sohn geholt. Und damals, wenn er so ein Patriarch, so ein Großgrundbesitzer war, wie beschrieben, damals ist man nicht gelaufen, verstehen Sie? Wenn der ist ihm entgegengelaufen. Diese Bedeutung wissen ja die wenigsten. Laufen, heute läuft man nicht, also in den damaligen Kultur, heute läuft man schon, aber damals war es Laufen ja, man ist geschritten oder so. Und der ist ihm entgegengelaufen, hat ihn umarmt. Ich denke mir, der muss gestunken haben nach dem Schweinestall, okay? Damals gab es vielleicht noch kein Deo. Und dann hat er ihn umarmt und hat gesagt, mein Sohn war tot, jetzt ist er lebendig. Lass uns ein Fest feiern für den Sohn. Und hat ihm eine zweite Chance gegeben. Und ich wollte auch eine zweite Chance. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben, ich sage es Ihnen, über mein Leben überhaupt nachgedacht. Ich bin nur immer gerannt. Business, Geschäft, Erfolg, Party, Drogen. Ich war 11 Jahre lang auf Kokain. Das können Sie ruhig schreiben. Aber nicht für die Jungen, das ist nicht gut. Okay? Also, ja, ich bereue das heute. Darum spreche ich vor junge Leute und sage, was auch Kokain aus mir gemacht hat und aus Alkohol. Das hat mir fast mein Leben gekostet. Und ich sage Ihnen eins wirklich, ich habe das erste Mal über mein Leben nachgedacht. Und da stimmt das, was Sie in Ihrer Headline geschrieben haben. Entschuldigung, dass ich jetzt so anspreche. Ich habe mich selber von mir geschämt. Ich war ein Partyboy. Ich habe nur das Leben genossen. Ich habe eigentlich, außer meiner Steuerberatung, okay, da habe ich was gemacht. Aber dann war die nächsten Jahre war ich nur auf der Überholspur. Nur ich. iPhone, iPad, I. Ich. Ist doch alles ich, okay? Verstehen Sie das? Die Gesellschaft, ich will mich verwirklichen, ich will das, ich. Die anderen interessieren mich nicht, da trete ich drauf. So einer war ich. Und das hat mir wehgetan, über mich selber nachzudenken. Aber wissen Sie, ich habe 2 Tage geweint, nicht aus Selbstmitleid, sondern klar über meine, wie ich so war halt. Und ich hatte mir gedacht, jetzt bist du 50 und bist im Gefängnis. Als erfolgreicher Steuerberater, als Finanzjongleur, ganz oben. Jeder, der auf die Schulter klopft, was du als im Rollstuhl geschaffen hast. Und dann warst du unten im Gefängnis. Ich habe Menschen im Gefängnis verurteilt. Ich weiß nicht, wie Sie denken. Ich meine, Sie sind alle so brav hier, Sie kommen nie ins Gefängnis. Hoffen wir es mal, so habe ich auch gedacht. Also, aber wissen Sie, ich habe immer gesagt, Schindel, Verbrecher, Ganoven, Recht geschieht Ihnen. Wenn Sie auch so denken, Vorsicht. Verurteilen Sie nicht die Menschen. Nämlich wissen Sie, was ich im Gefängnis getroffen habe? Natürlich solche Menschen, die Mist gebaut haben, die ihre Strafe bezahlen. Aber wissen Sie, wen ich noch getroffen habe im Gefängnis? Menschen. Ich habe im Gefängnis Menschen getroffen. Ich habe erst einmal verstanden, warum. Das ist keine Entschuldigung. Aber vergewaltigte Kinder haben vergewaltigt. Geschlagene Kinder haben geschlagen. Für die war das normal. Überlegen wir mal alle. Wir sind vielleicht alle in einem guten Elternhaus aufgewachsen. Dank den Eltern. Aber ich kenne solche zerbrütteten Verhältnisse. Die Geschichte möchten Sie nicht einmal hören davon, was es gibt in unseren Familien. Manche wissen es und sehen es ja in dem Fernsehen. Und mir haben manche Menschen haben mir leid getan. Natürlich müssen die Strafe haben, das ist keine Rechtfertigung. Aber ich denke mir, okay, wie gut ist es, wenn es schöne Eltern gibt, Kinder, und wenn sie sich um ihre Kinder kümmern und die Eltern, die Kinder in einem behüteten Elternhaus aufwachsen. Ich habe andere Dinge gesehen und es hat mir gegraust. Meine Mutter hat so gesagt, es gibt nichts Schlimmeres wie Menschen. Tiere können nicht so schlimm sein wie Menschen. Und das hat mir alles zu denken gegeben. Ich bin dann zurück, seitdem bin ich ein bisschen, also ich will nicht sagen gar nicht, das kann man nicht machen, also ich habe fast keine Vorurteile mehr, weil man muss wirklich dahinter schauen. Man sieht einen schnell fahren, hupen, blinken, der Idiot, was will der denn so, hat man früher gesagt und so. Dabei fährt der seine schwangere Frau ins Krankenhaus, damit die nicht im Auto entbindet. Man weiß doch nie, Menschen haben so schnell Vorurteile gegenüber Menschen. Und ich habe da ein bisschen gelernt daraus, dass man aus der eigenen Schande und aus dem eigenen Ding heraus. Um's kurz zu machen, 10 Tage später kam ich nach München-Stadelheim. Ich habe eigentlich immer, wenn es kritische Positionen waren, also wenn es kritisch war im Leben, ich war immer humorvoll. Ich weiß nicht warum. Bloß mal ein Beispiel. Ich war in den ganzen Gazetten überall. Ich bin da in dieses Stadelheim reingekommen. Da waren 30 oder 50 Männer, also Justizvollzugsbeamte rumgestanden. Und ich bin mir vorgekommen, wie der exportierte Panda-Bär aus China, der jetzt da eingeführt wird. Die ihn jetzt alle anklagen wollen, alle anschauen wollen. Aber ich habe zu denen gesagt, ganz locker, ich habe gesagt, hallo Jungs, habe ich gesagt, wie ich da in der Zugangsabteilung war. Und die haben da alle geschaut. Ich war ja, wie gesagt, über in dem ganzen, sogar im Fernsehen überall, habe ich meine Ding gehabt hier, dass sie den Rollstuhlfahrer nicht finden. Ich habe gesagt, keine Panik, ich werde es schon hier im Griff kriegen. Außerdem habe ich Erfahrung, habe ich gesagt, ich sitze schon seit 30 Jahren, okay? Den Humor hat nicht jeder verstanden, okay? Die Hälfte der Beamten hat gelacht, so wie sie, und die anderen haben ganz betreten geschaut, okay? Also ich konnte Gott sei Dank über sowas Humor haben, ich habe da nie ein Problem gehabt. Aber wissen Sie, ich kann Ihnen das einfach nur sagen, wenn Sie mal wirklich down sind, versuchen Sie trotzdem noch irgendwo was Humorvolles dem Ding abzugewinnen. Es gibt immer eine humorvolle Komponente im Leben, in den schwierigsten Lebenssituationen. Das ist nicht irgendwie zynisch gemeint, sondern sie finden es immer und dann geht das Ganze ein bisschen lockerer. Und jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Mein Vater hat mich besucht im Gefängnis. Mein Vater war 89 Jahre und er war schon dement. Der hat mir dieses Büchlein gegeben. Gott heilt auch dich. Da kommen wir gleich dazu. Es ist vergriffen, Sie brauchen es nicht aufschreiben, es gibt es nicht mehr. Antiquarisch habe ich die letzten 3 Bücher ergattert, muss ich dazu sagen, falls ich das mal abgreift hier. Und dann war das Nächste. Meine Mutter ist gerade, wie ins Gefängnis gekommen bin, gestorben. Die hat sie beim Schneeschaufeln übernommen mit 86 und die hat das Gott sei Dank nicht mehr mitbekommen, dass ich ins Gefängnis kam. Da wäre es wahrscheinlich an Gram gestorben. Das einzige Kind im Gefängnis. Wissen Sie, wir waren also kreuzbrave Familie. Und dann ist sie gestorben am Herzinfarkt, also am Schneeschaufeln. Meine Frau, zu Recht, die hat mich verlassen. Aber ärgern tue ich, habe ich mich damals schon geärgert, habe ich mich, dass mein Chauffeur war, mit dem es mich verlassen hat, okay? Und mit dem Auto, standesgemäß, gell? Also es gehört schon dazu. Und die Reichen, die kennen die nicht mehr. Das ist doch klar. Du bist im Gefängnis und da kennen die doch die Reichen nicht mehr. Da will ja keiner, die lassen die fallen wie so nasse Kartoffeln. Da will keiner mehr mit dir was zu tun haben. Und die normalen Menschen, so wie ich heute und Sie vielleicht, die kannte ich nicht. Und ich war wirklich am Ende. Ich hätte meinem Leben echt ein Ende setzen können. Und ich habe dieses Büchlein gelesen. Und ich will es Ihnen kurz machen. Mir hat nur die Schlagzeile fasziniert. Und die untere, also die Headline, Gott heilt auch dich, die zweite Schlagzeile, seelische und körperliche Heilung durch einen lebendigen Glauben. Und das Wort lebendig, das hat mich angerissen. Ich wusste gar nicht, was ein lebendiger Glaube ist. Ich muss ihm einfach meinen Glauben erzählen. Ich bin katholisch und als Katholik geht man jeden Sonntag in Kirche. Verstehen Sie, weil mir das meine Eltern so beigebracht haben. Das war Pflichtbewusstsein. Ich habe da nicht nachgedacht. Ich habe keine Beziehung gehabt zu Jesus, zu Gott, zum Heiligen Geist. Ich bin halt in die Kirche gegangen. Sogar auf meiner Flucht bin ich in die Roman Catholic Church of Miami gegangen, okay? Weil ich halt so das gewohnt bin. Sonntag geht man in Kirche. Und danach ist ja wurscht, okay? Und das ist, ja, das, ich spreche heute oft vor Katholiken und deshalb bin ich ja noch katholisch, okay? Weil sonst könnte ich mir von denen nicht sprechen, okay? Ja, die fragen zuerst einmal, bist du Katholik? Ja, oh, verstehen Sie? Die wollten mich auf KatTV und KatNet nicht senden. Mein Interview mit einem großen katholischen Würdenträger wollte mir meine Geschichte nicht senden, weil die haben gesagt, es hat sich rumgesprochen, dass ich ein freikirchlicher Prediger oder was sie mir gesagt haben in Deutschland bin und sowas wollen sie gar nicht, okay? Dann habe ich gesagt, ruf es einmal jemand an und ich habe halt leider, das ist ein Zufall, eine gute Referenz, rufen Sie mal den Kardinal Marx in München an, wenn Sie überhaupt vorgelassen werden am Telefon, habe ich gesagt, okay? Es hat keine 3 Tage gedauert, dann war das Ding online, okay? Also, und ich spreche oft vor Katholiken, weil wer hat's denn erlebt? Ich hab's erlebt. Ich bin 50 Jahre in die Kirche gegangen und es hat traurig ausgeschaut. Und verstehen Sie, was ich meine? Schaut heute noch traurig aus. Das Lebendige fehlt unseren Kirchen. Dieses, jetzt kommt schon langsam. Und dieser Palutinerpater, der das geschrieben hat, der heißt übrigens auch Müller. Selbe Initialen, Jörg Müller. Und der ist Palutinerpater. Und der hat gesagt, ich gehe zur charismatischen Erneuerung. Und da haben die Lobpreis, das war so ungefähr wie jetzt vorher, Lobpreis. Wir haben Sprachengebet, lebendige Beziehung zu Jesus. Jesus führt dein Leben. Habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Das wollte ich auch haben. Und ich tue Ihnen jetzt 3 Sätze an aus meinem Buch. Und zwar folgendes. Mein Buch hat einen gewissen, nicht nur Kapitel, sondern hat einen gewissen Sinn, einen Aufbau. Ich habe zuerst mein Buch geschrieben, Halleluja, praise the Lord, so wie angefangen. Dann hat mein Verleger gesagt, was willst du mit dem Buch, das kaufen wir nur Christen. Dann habe ich gesagt, du hast recht, okay. Und es wird ein Sie-Buch, wenn Sie nicht Christ sind, das beginnt mit Halleluja, praise the Lord. Da würde ich sagen, ja, servus. Und, verstehen Sie? Und dann habe ich es nochmal geschrieben. Und zwar so, wie es ich erlebt habe. 23 Kapitel, wilde Josef Müller Story. Damit Sie das auch glauben, was ich Ihnen gesagt habe. Mit Prinz Charles und mit LaToya Jackson sind alles die Bilder da drinnen mit mir. Das ist Dokumente sind da drinnen. Also alles, dass ich das, weil die Geschichte würde ich gar nicht glauben. Mein Diplomatenpass, alles ist abgebildet. Meine Haftbescheinigung sogar habe ich abgebildet, damit Sie mal wissen, wie sowas ausschaut. Okay? Also nur zum Wissen, also nur zum. Dass sie da nie hinkommen, ich sag's Ihnen. Also, jetzt gehen wir weiter. Und zwar, also, und deshalb lesen das meistens nicht Christen. Am Anfang, im ersten Jahr, wie das Buch rauskam, vor 5 Jahren, haben das immer Frauen gekauft. Und wir haben recherchiert, warum das so viele Frauen kaufen. Und da kam raus, bitte lachen Sie jetzt nicht, lachen Sie, okay. Also, weil die Frauen in ihrem Mann über euren kleinen Schurken sehen, okay. Also mehr sage ich nicht. Also das heißt also 23 Kapitel, wilde Story, spannend, sagen die Leute. Und also das müssen Sie selber dann sehen. Jetzt folgendes, Kapitel 24, die Change Manager kommen an Bord, also die Wechselmanager. Ich schreibe, im Gefängnis stürzte mein Imperium, mein System, mein Denken, mein Leben, meine Werteordnung. Es stürzte einfach alles wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ich war in der dunkelsten Stunde meines Lebens angekommen. Auf einen Schlag brachen mir alle 12 Elemente weg, aus denen ich die Josef Müller Story, Erfolgsstory gestrickt hatte. Gesundheit und Kraft, Geld, Erfolg, Selbstsicherheit, Ehre, Luxus, Freiheit, Liebe, Freundschaft, Sex und Drogen. Alles ist zusammengebrochen. Und wissen Sie was? Das habe ich noch vorher, das habe ich Ihnen noch nicht gesagt. Geld. Hat mich komplett verändert. Es hat aus mir einen überheblichen, einen arroganten, einen oberflächlichen Menschen geschaffen. Ich bin ganz normal erzogen worden, aber Geld hat mich echt zum Negativen. Das sind, wissen Sie, wenn Sie merken, Sie können Menschen beeinflussen mit Geld, dann werden Sie, wenn Sie am Boden bleiben, dann werden Sie überheblich. Das ist ein langsamer Ding, verstehen Sie? Und wenn jemand sagt, ich bin nicht käuflich, dann sage ich, bitte tritt auf die Seite, da hinten stehen 10 Leute hinter dir, die gekauft werden wollen. So funktioniert es heute. Entschuldigung, dass ich das so ganz klar sage. So läuft die Welt, so habe ich das erlebt. Es ist alles käuflich, alles. Und es ist schade. Ich habe mich heute total geändert. Ich bin wieder zurückgekommen zu dem normalen Burm aus Bruck, also zu dem Josef aus Bruck, aus Fürstenfeldbruck, wie man bei uns sagt, aus Bruck. Und ich bin wieder der normale Burg geworden. Und da bin ich Gott dankbar. Wie das kam, jetzt kommen wir zum, schon langsam in den Endpart, in das Wichtigste. Und zwar, jemand hat zu mir gesagt, ich weiß nicht, wer das war, irgendjemand im Gefängnis, war Seelsorger oder Pfarrer oder Gefangener, ich weiß nicht. Der hat zu mir gesagt, schütt doch mal einfach deine Seele vor Gott aus, okay? Oder vor Jesus. Dann habe ich gesagt, wieso denn? Der ist doch tot, Jesus ist doch gestorben. Vor 2000 Jahren. Und versuch's einfach mal, der lebt, der ist ja auferstanden. Und dann habe ich mir gedacht, also ich lese Ihnen das mal vor. Ich hatte nichts mehr zu verlieren. Ich versuchte es mal mit der Methode Müller, also des Palutiner Paters vor dem Büchlein da. Ich überlegte genau und dann machte ich etwas Krasses. Ich formulierte ein persönliches Gebet, eine Art Magna Carta, wie ich ein für alle Mal aus meiner egozentrischen Selbstverwirklichungsnummer heraussprang. Und dann, jetzt müssen Sie sich das mal vorstellen, bin mir ein bisschen theatralisch damals noch und habe gesagt, lieber Gott, Jesus und Heiliger Geist, wollt ihr mal euch bitte auf mein Bett setzen? Wir müssen dringend reden. Wir müssen dringend reden. Bitte nehmt Platz in meiner Einzelzelle. Und dann habe ich mich vor die drei hingestellt, die sind ja unsichtbar. Und dann habe ich Folgendes gesagt und das hat mein Leben verändert. Hören Sie zu und bitte eine Bitte, hören Sie mit Ihrem Herzen zu. Saint-Exupéry mit dem kleinen Prinzen sagt, nur mit dem Herzen hört man gut. Und wenn Sie es jetzt versuchen mit dem Kopf umzusetzen, dann werden Sie nicht das rausbringen. Frauen tun sich da leichter. Aber wir Männer, wir müssen auch lernen, ein bisschen mehr mit dem Herzen zu hören. Und darum appelliere ich jetzt an die Männer hier, Gemeinschaft hier. Ja, also ich sprach Folgendes zu den dreien. Mein Herr und mein Gott, bisher hatte ich keinen näheren Kontakt zu dir. Ich bin zwar sehr oft am Sonntag in den Gottesdienst gegangen, aber ich sah das bloß als Erinnerung an dich und deinen Sohn Jesus. Ich mache das also als Tradition, weil es mir von meinen Eltern so beigebracht wurde. Eine lebendige Beziehung zu dir, die kenne ich leider nicht. Ich würde sie aber gern haben. Ich bin hier ganz alleine, alle haben sie mich verlassen. Nur mein 89 Jahre alter Vater, der schon schwach und mit dem jede Unterhaltung schwierig ist, weil er dement ist, okay, oder dement war, besucht mich noch. Sonst bin ich mit meinem Leben am Ende, ich besitze nichts mehr. Ich habe kein Geld, keine Frau, keine Freunde. Für mich ist es unmöglich, ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben, was ich jetzt aufrichtig bereue. Ich kann es nicht ungeschehen machen. Ich habe gegen fast alle 10 Gebote, die ich einmal im Religionsunterricht gelernt habe, verstoßen. Ich habe mich an deine Gebote nicht gehalten und deine Ordnungen mit Füßen getreten. Und am Schluss, es tut mir von Herzen leid und ich bitte dich aufrichtig um Vergebung. Wenn du jetzt fähig bist, so wie ich das gelesen habe, Jesus, mein Leben zu übernehmen und zu führen, so will ich dir hiermit mein Leben übergeben. Ich habe nichts mehr zu verlieren, ich habe nur noch dich, jetzt bist du an der Reihe. Mal sehen, ob es dich wirklich gibt. Wissen Sie, ich wusste ja nicht, ob es Jesus gibt. Die Leute reden, vielleicht sind sie auch in dieser Kirche oder haben mal von Jesus gehört, aber gesehen haben sie noch nicht und sie fühlen ihn vielleicht auch gar nicht. Jetzt sage ich Ihnen eins, was ich ja gar nicht wusste, aber heute weiß. Im Alten Testament, in den Psalmen und auch an anderer Stelle sagt Gott, wer mich von Herzen sucht, von dem lasse ich mich finden. Und das ist wichtig. Nicht nur sagen, jetzt kommen wir mal schauen, ob es die gibt es eh nicht. Das ist ja schon negativ belegt. Sondern wer mich von Herzen sucht. Und darum ist es so, dass die Menschen, die am Ende sind, die dann keine Möglichkeit, ich habe nur noch mehr dich, verstehen Sie, dass das dann auch ehrlicher gemeint ist, als mal schauen, ob es den jetzt überhaupt gibt. Aber wie gesagt, versuchen Sie es mal, ich komme gleich drauf, kriegen nämlich Hausaufgabe hier auf, aber das kommen wir gleich dazu. Ob du meine Bitte gehört hast und sie ernst nimmst und etwas geschieht, nimm meine Bitte an, ich danke dir dafür. Das habe ich in meiner dunklen Einzelzelle zu Gott, zu Jesus, zum Heiligen Geist gesprochen und ich habe mir eigentlich gedacht, dass jetzt irgendwas passieren würde. Und ich habe da zu Gott gesagt, Gott, wenn es dich jetzt gibt und es gehört hast, dann gib mir doch bitte jetzt ein Zeichen hier. Wir sind ja allein in der Einzelzelle da. Und weil ich schon ein bisschen überheblich noch war, habe ich, kleiner Wurm, Gott vorgeschlagen, wie sein Zeichen zu mir auszusehen hätte. Ich habe gesagt, jetzt lass doch mal kurz hier blitzen und donnern. Es hört doch keiner, ganz kurz nur. Was glauben Sie, was passiert ist? Der Berliner wird sagen, nichts ist passiert. Niente, null, gar nichts ist passiert. Und ich war ein bisschen gefrustet, okay. Bin ins Bett gegangen, 2 Tage vergingen und dann wache ich auf. Am 3. Tag wache ich auf um 5 Uhr in der Früh in meinem Bett und ich habe, also in dem kalten Einzelzelle, und ich hatte plötzlich so einen Freudeschub. Also wenn Sie im Gefängnis sind und kriegen so einen Freudeschub, das ist schräg. Das ist schon wirklich, da würde ich schon näher hinschauen. Nicht, das war nicht so Freude über Handy oder über irgendwas Äußeres oder so schönes Wetter. Das war so elementare Freude. Die habe ich heute noch. Die nimmt mir keiner mehr. Und ich habe zugleich so eine Art, wissen Sie, ein Freiheitsgefühl gehabt. In der unfreiesten Stelle der Welt, im Gefängnis. Und das war die innere Freiheit. Ich habe so einen Wasserfall von mir gesehen. Da sind meine ganzen Verfehlungen runtergewaschen worden. Und dann war, wie sagt man gleich, clear water oder clear sky. Es war alles sauber. Und ich habe so eine Erlösung empfunden. Und diese Freiheit, ich sage Ihnen eins, die lasse ich mir, jetzt sage ich es auch nur einmal, von niemandem nehmen. Heute bis heute nicht. Da würde ich kämpfen wie der Letzte. Seitdem bin ich frei, innerlich frei. Das Äußerliche, da ist man ja irgendwie nie frei. Ich habe beim Fenster rausgeschaut, da habe ich nicht einmal mehr die Gitter gesehen, sondern nur die Bäume. Und das ist eine Freiheit, die kann man einfach gar nicht sagen. Wenn Sie die haben, dann wissen Sie, von was ich rede. Aber wissen Sie, wir sind alle unfrei. Sie sind jetzt nicht in einem Gefängnis mit Gittern. Aber Sie stehen auf in der Früh, Sie müssen das machen, Sie müssen jenes machen, Sie müssen den Job oder die Kinder. Dann müssen Sie am Abend, gehen wir noch in Sport oder gehen wir noch in den Hauskreis oder dies oder jenes. Oder hey, das Ding ist so verplant, wenn das nicht ein Gefängnis ist, dann frage ich mich. Und viele wollen ausbrechen aus so einem Gefängnis. Ich sage Ihnen eins, machen Sie es wie ich. Lernen Sie die innere Freiheit kennen. Ich komme gleich drauf, wie Sie es machen, ist ganz einfach. Und jetzt, weil Sie können, ich sage es an der Gleise, Sie können es nicht machen, Gott muss machen. Aber ich zeige es Ihnen, wie Sie wenigstens auf den richtigen Weg in der Richtung kommen. Gut, jetzt passiert Folgendes. Jetzt war ich, und außerdem habe ich noch einen Powerschub bekommen. Da habe ich heute noch ein bisschen was davon, gell? Und ich bin dann raus, es ist 7 Uhr in der Früh. Hier, ich bin raus aus dem Haftraum oder aus der Zelle, kann ich gar nicht sagen. Also ich tue jetzt so, als würde ich rausgehen, damit der Kameramann nicht ausflippt da hinten. Also ich gehe da raus, mache die Tür auf und bin da am Gang, okay? Am Gang von dieser Krankenabteilung. Und da waren auch die anderen Kollegen, könnte man sagen, der so am Ding hier am Gang. Und ich voller Übermut. Und dann kamen mir 4 so schwere Jungs entgegen. Ich kannte die nicht. Die waren tätowiert und hatten solche Arme, okay? Und ich habe mir gedacht, jetzt ist es egal. Und bin zum Ersten hin und habe den umarmt, so gut es ging, und habe gesagt, heute ist ein wunderschöner Tag im Gefängnis. Gott liebt dich und ich liebe dich auch. Der hat mich angeschaut. Da habe ich mir gedacht, so was Ungläubiges. Und dann, weil er nur so perplex war, habe ich seinen Kopf runtergezogen und habe ihn geküsst. Okay? Dann war es endgültig aus. Wissen Sie, ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen eingefrorenen Menschen gesehen haben, der war nur so da gestanden. Habe mich angeschaut, wie noch viel schlimmer wie die Jungs damals, den Panda-Bären Müller, okay, beim Eintritt ins Gefängnis. Der hat nur so geschaut und das hat mir gefallen. Und die anderen 3, die habe ich gleich geküsst und habe gesagt, Gott liebt sie und ich auch, okay. Und die waren auch alle so da gestanden. Jetzt müssen Sie sich die Situation mal in dem Gang vorstellen. 4 solche Männer stehen da und schauen mich an. Dann kam eine Frau des Weges oder des Ganges und ich wusste das nicht, das war die Psychologin dieses Gefängnisses. Und ich bin zu ihr hin und habe früh mutig gesagt, wissen Sie denn, wie schön es heute ist im Gefängnis? Was die geantwortet hat, das kann ich Ihnen leider jetzt nicht hier sagen, das würde ich mir nicht trauen. Und als Letztes, Sie müssen sich diese Situation jetzt vorstellen, da kam der Arzt, wir sind in der Krankenabteilung, der geht jetzt, der vorbei, die 4 Jungs immer noch gestanden, die Frau auch, das Wort ist etwas enthoben und geht, schlängelt sie da vorbei, schaut da, aber geht dann vorne, 2 Türen weiter war sein Arztzimmer und geht rein in das Arztzimmer. In dem Moment, wo der in dem Arztzimmer drin ist, wachen die 4 Jungs auf, stürzen an mir vorbei, ich sehe das nur wie von meinem Auge wie heute, und stürzen in das Krankenzimmer, in das Arztzimmer rein und schreien den Arzt an, dass man das über den ganzen Gang gehört hat. Die Pillen, die der Müller hat, die möchte ich auch haben, okay? ich muss jetzt mal lachen, weil die ganze Gang hat das gehört, die Bild, die der Müller hat. Wissen Sie, mein Arzt, da dieser, der da so angeschrieben worden ist, der hat mir seitdem verboten, ich darf im Gefängnis keine Menschen mehr umarmen, okay? Weil die sagen, die glauben, ich gebe ihnen Drogen, so gut kann man nicht drauf sein hier. 1600 Leute, Gefangene in Stadelheim in München. Der Chef von Stadelheim, der geht gar nicht, der ist nur in der Verwaltung. Der geht gar nicht zu den Gefangenen. Aber zu mir ist er gekommen, dass einer so gut drauf ist in seinem Gefängnis, den wollte er persönlich kennenlernen, okay? Von diesem Moment an hat sich mein Leben komplett geändert gehabt. Oben war unten, unten war oben. Es kamen so schräge Dinge, die sind nicht erklärbar. Ich bin katholisch und die Evangelische Allianz hat mir ein Stipendium gegeben, Evangelische Allianz. Und ich konnte 4 Jahre lang über die BFU, Bibelfernunterricht, das heißt Theologische Fernschule der Evangelischen Allianz in Worms, da konnte ich 4 Jahre Theologie studieren im Gefängnis. Ich wollte nicht Pastor oder Pfarrer oder sowas Erlauchtes werden. Ich wollte nur wissen, was ist Jesus, was ist Gott, was ist der Heilige Geist, was ist Pneumatologie. Das alles hat mich interessiert, weil wer mich ändert, von dem will man alles wissen. Wenn Sie sich mal in eine Frau oder in einen Mann verliebt haben, dann wollen Sie ja alles wissen. Und genauso war es bei mir. Da brach plötzlich eine Freude, eine Liebe aus. Ich habe mich so toll gefühlt und das im schlimmsten Situation meines Lebens. Und da sind Dinge passiert, Sie glauben es gar nicht. Ich bin entlassen worden 2010 mit einem komplett umgewandelt. Meine ganze Art war umgewandelt. Ich hatte, bloß ich nur mal ein kleines Beispiel zu erzählen. Ich habe früher den Playboy abonniert und bei den Fernsehzeitschriften, die ich immer im Gefängnis habe, da gibt es ja, also meine Gefängniszelle war ja sehr luxuriös dann ausgestattet, Flatscreen, Kaffeemaschine, 3 Schreibtische, mir ging es also nicht schlecht, ich muss das dazu sagen, sie haben extra was gebaut, das war auch ein Arztraum, das ist eine andere Geschichte für sie. Und die Fernsehmagazine, da sind ja vorne alle so leicht bekleidete Frauen drauf. Das konnte ich nicht. Früher war das habe ich gar nicht wahrgenommen. Und ich habe das immer umgedreht, damit diese halbnackten Frauen nicht mich da anschauen. Und hinten ist immer bei einer Fernsehzeitschrift die Autowerbung drauf. Also bei mir lag alles mit Autowerbung hier rum. Können Sie sich das vorstellen? Und ich habe das nicht selber gemacht. Ich habe das nicht gemacht. Ich hatte plötzlich eine Abneigung gegen die sexuelle Darstellung von Frauen. Und lauter so Dinge in meinem Leben. Und genau das ist mir passiert. Nämlich, dass Gott mein eisernes, mein hartes, kaltes Herz rausgerissen hat und hat mein weiches Herz gegeben. Ich weine in letzter Zeit öfters mal, seitdem ich diese Herzensoperation hatte, aber das ist mir egal, okay? Ich habe ein Empfinden für Menschen, eine Empathie, die ich früher nie empfunden. Und es hat sich echt alles geändert bei mir. Und ich will Ihnen eins sagen, dass das wirklich mit dieser Lebensübergabe zu tun hat. Und ich sage Ihnen eins, und da kommen wir jetzt schon langsam in die Schlusskurve. Warum versuchen Sie es nicht? Sie müssen ja nicht extra ins Gefängnis gehen, damit Sie sowas erleben, okay? Ja, das war jetzt nicht spaßig. Aber wissen Sie, schauen Sie, Jesus, beziehungsweise Matthäus hat in seinem Matthäus-Evangelium, in der Bergpredigt, das sind die ersten 5, 6 und 7 Kapitel, steht das drinnen. Da sagt Jesus, geht nach Hause, geht in deine Kammer, in dein Zimmer und schließ dich ein und red mit mir. Schalt dein iPhone, das sage jetzt ich, dein iPad, dein Fernseher, dein Internet ab. Es muss Ruhe sein. Haben Sie schon mal mit Jesus geredet? Sie haben über ihn gehört, Sie haben gelesen, Sie hören alles Mögliche, Abhandlungen, Predigten. Aber haben Sie schon mal 5 Minuten mit Jesus Christus gesprochen? Wenn Sie das nicht gemacht haben, dann können Sie ja gar nicht wissen, dass er redet oder nicht. Und das habe ich das erste Mal in meinem Leben gemacht. Und ich sage Ihnen eins, so wie Sie jetzt vielleicht 50 oder 100 Leute sind hier, ich habe insgesamt in meinen über 500, ich zähle schon gar nicht mehr, 550 oder was, Veranstaltungen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien. Jetzt ist mein Buch russisch übersetzt worden, jetzt geht es nach Kiew und ich bin dort zu Vorträgen eingeladen und dann nach Italien runter und lauter so Dinge. Wissen Sie, wo mich Gott hinschickt, ich habe mich nie beworben, irgendwo zu sprechen. Die Leute fragen das halt an über meine Homepage und dann komme ich halt. Mir ist es egal, ob hier 50 oder 500 sitzen. Es geht mir nur um das, dass ich den Menschen, wenn nur einer von euch hier sagt, ich versuche das, oder es kommt das raus, was ich erlebt habe, dann hat sie das rentiert, dass ich mir auf der A8 gestaut habe und hier, ich sag mal, 3 Stunden, 3,5 Stunden hergefahren bin. Da würde ich auch bis Norddeutschland fahren, das spielt keine Rolle. Das ist meine Mission. Nicht, dass meine Geschichte, die ist schön, für manche unterhaltsam, da könnt ihr nur Stunden reden. Aber wissen Sie, das ist das Wichtige. Und machen Sie es einfach mal. Ich habe mit den 500 noch was Veranstaltungen zu insgesamt, ich schätze mal, 350.000 Menschen. Die größten waren so 10.000 und die kleinsten so 20 Leute, Hauskreise oder wie auch immer, die zusammengelegt haben, damit sie meine Reisekosten zahlen. Also jetzt schauen Sie her. Da habe ich gesprochen, 350.000. In meinem Buch vorne steht meine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer, die können Sie im Internet sofort bekommen. Kein einziger von diesen Menschen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien hat mich angerufen, hat mich angemailt und hat gesagt, Josef Müller, ich habe es versucht, mit Jesus Kontakt aufzunehmen und es hat nicht funktioniert. Kein einziger, da muss was dran sein. Und ich will Ihnen nur eins sagen, das ist nicht alleine, dass Sie mit Jesus reden, das lesen Sie in der Bibel. Jesus hat verschiedene Möglichkeiten, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie werden ihn nicht vielleicht gleich phonetisch hören. Also das glaube ich nicht unbedingt. Ich sage es Ihnen, kann aber auch sein. Jesus hat viele Möglichkeiten, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Aber nicht die vom Nachbarn, sondern jeder hat einen persönlichen Zugang zu Jesus. Die kann ganz anders sein wie Ihr Kollege, wie Ihre Eltern, wie der Müller. Es kann ganz anders sein. Reden Sie einfach mit Jesus. Sag Jesus, mir geht's auch nicht so gut. Sagen Sie ruhig, ich bin nicht so schlecht wie der Müller. Aber ich habe auch einiges schon gemacht in meinem Leben. Herr Jesus Christus, könntest du auch in mein Leben kommen? Ich habe Folgendes da und da. Und seien Sie ehrlich zu ihm. Und ich sage Ihnen heute fast mit 100%iger Sicherheit, Jesus wird Sie mit Ihnen in Verbindung setzen. Und zwar erst einmal durch seine Schrift, durch seine Bibel. Nehmen wir einmal diese Bibel wieder aus ihrer Bücherwand. Nehmen wir es raus, blasen Sie mal die Staub runter und fangen Sie mal wieder an zu lesen. Ich lese jeden Morgen in der Früh, jeden Morgen lese ich mindestens eine halbe Stunde oder sagen wir 20 Minuten in der Bibel, aber nicht wie in einem Buch, sondern ich lese bloß ein paar, zwei, drei Sätze oder Absätze, Kapitel und frage Jesus, was willst du mir heute sagen? Und es gibt mir Kraft, das gibt mir Power für den Tag, das gibt mir Energie. Glauben Sie mir, der Tag ist ganz anders gestaltet. Ich hole mir die Energie nicht mehr aus dem Kaffee oder irgendwo, sondern ich lese einfach in der Bibel. Und das kann ich dabei haben in meinem Hotelzimmer, das kann ich dabei haben, wann auch immer. Und Jesus ist immer da für mich. Und er spricht mit mir, er kann sprechen durch Tagesträume, durch Blitzgedanken, durch Nachtträume, durch Fernsehen, durch Radio, durch eine Predigt, durch alle möglichen Sachen. Es gibt 25 Möglichkeiten, bin ich dazu beim Aufzählen und Nachdenken gekommen, wie Jesus mit Ihnen Kontakt aufnimmt. Warten Sie einfach ab. Ein bisschen Geduld braucht es dazu. Also Sie müssen ein bisschen warten, das wäre ganz prima. Und zum anderen, und das will ich jetzt am Schluss sagen, vertrauen Sie einfach mal. Vertrauen Sie das, was passiert, dass sich etwas ändert und dass Sie vielleicht verändert werden oder dass sich die Umstände ändern. Versuchen Sie einfach mal, das ist was wert, das kostet nichts, das tut nicht weh. Und ich will Ihnen jetzt, ich könnte Ihnen noch stundenlang erzählen, Sie haben hier Leute, mit denen können Sie auch sprechen. Und ich will Ihnen jetzt am Schluss meiner Geschichte etwas noch zeigen. Ich will Ihnen zeigen, was ist es überhaupt mit diesem Christentum? Was ist es überhaupt mit Jesus? Und warum reden die alle so? Und was ist denn die Essenz? Ich bin Steuerberater. Ich glaube an Zahlen, Daten, Fakten, ZDF, an Bilanzen, an so Zeug und nicht an Mystik. Ich will wissen, was ist die Essenz? Komm auf den Punkt. Nicht Predigt, die der Pfarrer nur dauernd rausbläst. Entschuldigung, ich möchte wichtig sein. Aber ich muss wissen, was ist das Evangelium? Und das Evangelium ist der Mittelpunkt, der zentrale Mittelpunkt dieser ganzen Geschichte. Und deshalb will ich Ihnen das ganz kurz mal zeigen. Und meine Mitarbeiterin, die Ilona, die baut jetzt das ganz kurz schnell mal auf hier. Das nennt sich, dieses Ganze, was ich Ihnen hier aufbaue, nennt sich The Four. Das kommt nicht von mir, also die vier, das kommt von Campus für Christus aus der Schweiz. Und das sind vier Symbole oder Piktogramme. Wir haben hier hinten, können Sie sich mehrere mitnehmen, es sind Armbänder, die gibt es in allen Farben, auch in Weiß, da hier Weiß mit Rot. Meine Mitarbeiterin sagt, Blutrot mit Orange, jetzt fällt mir schon Stimmen weg, Blutorange mit Schwarz ist in dieses Jahr, egal, wir haben es genügend, wir haben genügend da. Und diese an diesen Bändern da, da stehen diese vier Piktogramme. Und die können Sie ja mitnehmen, kriegen eine kleine Spende, und wenn Sie nichts haben, dann, weil wir müssen die auch kaufen, dann nehmen wir es auch so mit. Und da geht es um Folgendes. Das erste Zeichen ist ein Herz. Und es zeigt erstmal die Ilona das Herz rum. Und wir haben das immer in Bildern, das ist mir wichtig. Das heißt, sie zeigt erstmal so ein Herz. Und das erste Ding ist ein Herz. Und es soll heißen, Gott liebt sie. Gott will eine Beziehung mit dir. Gott will einfach mit dir sprechen. Er will Kontakt mit dir. Gott hat dich erschaffen als Mensch. Und Gott will mit dir Kontakt haben. Aber wir sind halt so, wie auch die Kinder sind. Die sind ja, so sind wir Kinder, waren wir auch. Sie sind halt manchmal unfolgsam und machen halt manchmal Fehler. Und Fehler nennt man auch Sünden. Wir lügen manchmal. Und das Lügen, das fällt uns ja zum Beispiel schon gar nicht mehr auf. Und in der Bibel heißt es, hast du ein Gesetz gebrochen, hast du alle gebrochen. Und erzählen Sie mir nicht, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, der noch nie gelogen hat, wenn ich als Kind. Zum Beispiel, Sie merken es ja gar nicht mehr, dass wir lügen. Ich lüge auch und merke es fast nicht. Haben Sie schon mal was im Internet bestellt? Da kommt doch so ein Kästelchen, ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen. Haben Sie die gelesen? Ich habe es nicht gelesen. Ich vertraue, okay? Und Sie machen ein Kreuz. Es ist eine Lüge, eine kleine, aber wir merken es gar nicht mehr. Und das nennt man übrigens auch, egal wie auch immer, Sünde. Und deshalb ist das zweite Piktogramm ist ein Trennungszeichen. Sünde trennt uns, heb's ruhig hoch, trennt uns von Gott, okay? Und das zweite genau ist eben das Trennungszeichen. Jetzt ist es so, wenn ich da mit Ihren Kindern hier so sagen darf, deswegen auch wenn Ihre Kinder Fehler machen, sie lieben sie ja trotzdem, okay? Klar, sie sind halt nicht so, dafür waren wir Kinder auch so. Aber wenn sie sie lieben, dann wollen sie doch wieder, dass das glatt geht. Und sie trennen sich doch nicht ewig von ihren Kindern, bloß weil sie halt nicht ungehorsam sind. Und genauso ist Gott, er liebt uns, egal was wir machen. Und deshalb hat er sich einen Plan ersonnen. Er hat Jesus Christus in die Welt gesandt und das ist durch ein Kreuzzeichen symbolisiert. Jesus hat am Karfreitag dafür bezahlt, für unsere Sünden. Er war sündenlos und hat mit seinem Leben uns ausgelöst an Erfüllungsstatt. Und dadurch hat er für uns bezahlt. Und dieses Ding hier, das ist praktisch weiß geworden. Unsere Sache ist weiß geworden. Wir können, der Zugang durch Jesus, der bezahlt hat, ist wieder geschaffen worden zu Gott. Und das ist die ganze Tat, das ist das ganze Evangelium. Jesus liebt dich. Es Sünde trennt und Jesus hat dafür bezahlt, dass wir wieder den Zugang zu Gott haben, okay? Und das ist das Evangelium. Was ist jetzt das Vierte? Das Vierte ist ein Fragezeichen. Und das heißt einfach, wie würden Sie sich entscheiden? Treffen Sie die Entscheidung dazu, zu sagen, ich nehme das an. Sie müssen nichts machen. Sie müssen nur eins. Und da sagen viele, das kann es doch gar nicht sein, dass ich nur das machen muss. Schauen Sie, Jesus muss nichts mehr machen. Er hat bereits bezahlt dafür. Was Sie machen müssen, ist nur, Sie müssen zu Jesus sagen, ja, Jesus, ich danke dir dafür, dass du es für mich gemacht hast. Ich danke dir dafür. Und ich nehme es an, dass du es für mich gemacht hast. Und dann kommen sie in den Bonus, kommen sie in das neue Leben. Ist es nicht irre? Ich muss nur annehmen, sie müssen nicht bitten. Und die Menschen sind erlöst, wenn sie es annehmen. Aber sie wollen es nicht annehmen. Sie laufen daran vorbei und sagen, es interessiert mich alles nicht. Und dass sie heute hier sind, es versagt meine Stimme, dass sie heute hier sind, ich bin eh beim Ende, dass sie heute hier sind, das ist kein Zufall. Nehmen Sie das in Ihrem Ding mit, in Ihrem Kopf. Und ich sage Ihnen auch eins, ich kann Ihnen wirklich eins versichern, befassen Sie sich mit den Dingen. Gehen Sie einfach, Sie brauchen nicht Theologie studieren, Sie brauchen nichts wissen. Sie brauchen einfach nur sich das merken, Sie holen sich das Ding da hinten und Sie wissen, was Sie machen müssen. Ich sage es einfach, Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, ich will eine Beziehung mit dir und ich fühle mich als Sünder und bitte erneuere mich. Nicht mehr, das ist so was Einfaches. Und das ist das Schöne dran. Und ich garantiere Ihnen, Sie geben eine Chance, so wie ich, in ein neues Leben zu kommen. Ich sehe das alte Leben so weit weg. Paulus sagt, Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist nicht ein bisschen besser werden, sondern es ist ein komplett neues Leben. Eine komplette Änderung, ein Paradigmenwechsel, einfach alles neu. Wer wünscht sich das nicht, sein altes Zeug zurückzulassen? Glauben Sie, ich bin der Erste, der das wünscht, den Dreck, den ich in meinem Leben gemacht habe, zurückzulassen. Und Jesus hat zu mir gesagt, Gott hat zu mir gesagt, der Heilige Geist hat zu mir gesagt, ich liebe dich, Josef Müller. Ich habe dir verziehen, weil ich habe bezahlt dafür. Und das haut mir nochmal die Tränen raus, weil ich das wirklich nicht verdient habe. Aber Gott nennt es Gnade. Das kannst du nicht kaufen, das kannst du nicht erbeten, nicht erarbeiten, das kannst du gar nicht. Das kannst du nur ihn bitten drum. Das ist seine Souveränität. Gott ist ein Souverän. Und er sagt, wenn du mich suchst, dann mache ich das. Dann ist es. Dann schenke ich dir meine Gnade dafür. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und das ist der Grund, warum ich von Bühne zu Bühne sause und erzähle von dem Evangelium, erzähle den Menschen. Und das ist der Grund, warum ich hier bin. Und jetzt will ich einen abrupten Stopp machen, weil das ist eigentlich der Grund, warum ich fertig bin. Ich danke Ilona, baust du es nochmal ab. Kleiner Applaus für meine Mitarbeiterin. Vielen Dank. Danke sehr.